Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 237. Heute beleuchten wir die Geschehnisse nach WrestleMania 35, Raw, SmackDown und natürlich auch ein kleiner Ausblick auf den Superstar-Shake-Up der kommenden Woche. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und wir sind erneut zu dritt hier in der munteren Runde. In der Einleitung, da ist der David Kloß vom Mann TV. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Nach langer Zeit mal wieder.
Ja, mein Mute-Knopf funktioniert nicht, also muss ich die ganze Zeit schweigen, das ist furchtbar.
Es wird eine große Herausforderung werden, ja. Und in der anderen Leitung, da ist wieder der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, David ist das neueste Mitglied im Schweigefuchs-Club.
Genau.
Ja, ich glaube,
wir machen jetzt Treppe. Wir machen jetzt auch so einen Videochat hier und immer wenn ich dann hier den Schweigefuchs zeige, muss David ruhig sein.
Alle so too sweet. Genau. Hat das mitbekommen übrigens bei der Hall of Fame Speech von DX, wo dann Triple H meinte, ey, ganz ehrlich, ich hasse diesen Chant. So, wir als DX, wir haben viel Cooles gemacht, ihr habt auch Cooles gemacht, aber der Chant gehört nicht dazu. Fand ich witzig.
Ja. Naja, aber es ist natürlich ein kleiner Seitenhieb. Und ich glaube auch, dass dazu passend dann ja die AEW-Chants bei Raw, glaube ich, auch entsprechend angekommen sind. Also ich glaube schon, dass man da nach links und rechts so ein bisschen mehr schaut, als man das vielleicht noch vor ein paar Jahren getan hat. Aber naja. Bevor wir hier einsteigen mit dem Podcast und dem Hauptthema, hier noch eine kleine, ja, persönliche Geschichte. Ne? Wir richten dem guten Louis, dem Teichblumenmann, an dieser Stelle einen wunderschönen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aus. Der Papa von ihm hat uns drum gebeten und dem kommen wir natürlich gerne nach. Und eigentlich, Jungs, müsst ihr es auch nochmal machen. Kai.
Alles Gute, Louis. Jetzt frage ich mich natürlich, habe ich jetzt noch eine Vorbildfunktion? Muss ich mich jetzt mehr benehmen im Podcast oder kann ich mich so benehmen wie immer?
Oh Gott. Ich wünsche mir auch alles Gute zum Geburtstag und werde auf keinen Fall so wie Kai.
Bei Kai ist ja der 14. Geburtstag eigentlich auch erst letztes Jahr gewesen.
Ja, war letztes Jahr zu Mania, ne? War ja passend.
Genau, so sieht's aus.
mit dem Trinkspiel.
Egal wie, wir hoffen alle, dass du hast eine gute Zeit hier, du bist ein Stammhörer von uns und da machen wir sowas natürlich auch ganz gerne. Ja, und in dem Sinne, lass uns dann mal hier zum Thema kommen, ne? WrestleMania 35 und die Folgen. Wir haben ja auch schon im WrestleMania Review Podcast ganz viel gemutmaßt, was wird wohl bei Raw After Mania passieren, was wird bei SmackDown After Mania passieren und im Endeffekt eigentlich viel weniger, als wir uns das, glaube ich, gedacht haben alle. Also es war dann doch irgendwie so ein bisschen mau, meiner Ansicht nach. Aber da werden wir auch gleich mal drüber sprechen hier. Weil ich weiß genau, dass zum Beispiel der gute Kai das, glaube ich, ganz okay fand, dass jetzt da nicht Call-Ups und Sensationen und Überraschungen sich überschlagen haben, oder?
Ja, ganz genau. Also weil die Stimmung im Internet ist ja ganz grundlegend, auch vor mir ja gewesen, ja, wir haben so viele Stars, wir haben so ein geiles Roster, und irgendwie mit keinem wird was gemacht. Dann kommt der hoch, dann kommt der hoch, dann kommt der hoch. Und irgendwie dümpeln die alle rum und die jetzt schon da sind, sind gar nicht etabliert. Und die gleichen Leute, die das sagen, schreien dann bei Raw After Mania nach Call-Ups. Da denke ich mir so, ja, das macht halt irgendwie keinen Sinn. Ich bin auf jeden Fall auch, was David sicherlich noch anmerken wird, bei David, dass man sagt, ein Aleister Black und Ricochet hättest du auch einfach jetzt hochholen können. Das wäre viel geiler gewesen. Hätte auch irgendwie viel mehr Bums gehabt. Aber ganz grundlegend bin ich wirklich froh, dass wir jetzt nicht so die Call-Ups gehabt haben. Frage ist, hat man sich das vielleicht für nächste Woche aufgehoben, ne? Ich weiß es nicht.
Ja, nächste Woche wird man eh noch mal munter durchwürfeln, da bin ich mir auch sicher. Bei mir ist es so ein bisschen so Herz gegen Kopf. Mein Kopf sagt, ja, eigentlich ist es ja vernünftig, weil alles, was du gerade eben gesagt hast. Und dann auf der anderen Seite, Herz, ja, irgendwie, also mit dem Lars Sullivan bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig abgefrühstückt hier. David, wie war es bei dir? Und wie fandest du überhaupt WrestleMania in ganz, ganz kurzen, knappen Sätzen?
Okay, ganz, ganz kurz und knapp. WrestleMania fand ich okay, mehr aber auch nicht. Und WrestleMania ist für mich eigentlich was Besonderes. Und das war es in diesem Jahr für mich nicht. Es gab zwei dicke Highlights. Das ist der Kofi-Auftritt und beziehungsweise das Match halt gegen Daniel Bryan und John Cena. Ich fand es generell, es wirkte auf mich, das ist rein subjektiv, eher wie eine lieblose WrestleMania. Nicht nur vom Aufbau her, von der Stage, sondern halt auch von den Match-Ansetzungen her, auch von der Umsetzung. Ich fand es sehr störend, dass vor den Matches halt nicht vor jedem ein Trailer gezeigt wurde, der halt nochmal Spannung und Lust aufbaut, sondern halt manchmal kam einfach direkt ein Wrestler raus, direkt der nächste. Das ging mir zu hektisch. Generell fehlte mir die Dramatik bei vielen Matches. War hingegen fand ich gut. nicht alles daran, aber da waren gute Segmente dabei. Ich finde, ein Call-Up braucht man in diesem Moment nicht, weil wir hatten jetzt so viele. Und du hast ja an der WrestleMania-Card gesehen, es sind einfach zu viele Wrestler da. Was willst du da noch machen? Du kannst nicht 1000 Leute noch mehr reinstopfen in etwas, was schon voll ist.
So sieht's aus, ne? Aber wie gesagt, bei mir, ich habe mir ein bisschen mehr Zunder auch bei Raw versprochen, muss ich sagen. Aber da können wir auch gleich drüber sprechen. Lass uns mal hier so ein bisschen durchgehen, was bei Raw dann passiert ist. Wir haben ja unter anderem, ja, Seth Rollins und Kofi Kingston und New Day gehabt. Nicht nur, dass sie sich gefreut haben, dass sie alle Titel gewonnen haben. Vor allem, es gab ja dann auch das Match und dann auch wiederum das Nicht-Match zwischen Seth Rollins und Kofi Kingston. Und das ist ja auch wirklich zum Bumerang für WWE geworden, wenn man sich so die Crowd-Reactions dann anhört, als dann The Bar eingegriffen hat und als dann aus dem Champion-versus-Champion-Match plötzlich ein Tag-Team-Match geworden ist.
Darf ich einmal ganz kurz, sorry, eingrätschen, direkt meine Gemütslage dabei beschreiben?
Verdammt.
Also, weil ich mach's dann auch nur kurz, wenn David gleich auch nochmal möchte. Ich fand nämlich, der Anfang von Raw After Mania war genauso, wie eine Raw After Mania anfangen muss. So, Rollins kam raus, die Crowd war heiß, es gab ein lautes Burn It Down. Die haben's gefeiert. Natürlich gab's You Deserve a Chance, die gab's irgendwie sehr häufig, was ich ein bisschen blöd fand, aber hey, alle verdienen's ja auch, ne? Dann kam Kofi raus, nochmal so ein riesiger, so, was, Kofi ist hier, aber das ist doch gar nicht SmackDown. Und das war richtig cool. Und dann beide so, ja, wir respektieren uns. Und das war alles geil. Und dann kam diese Ankündigung von dem Champion vs. Champion Match. Also, diese Titelvereinigung. Und egal, was passiert wäre, das wäre alles scheiße gewesen. Außer du sagst jetzt irgendwie, die Undisputed Era debütiert oder sowas. Also, viele haben ja gesagt, ah, vielleicht wird einer Heel. Das hätte ich auch scheiße gefunden. Wenn einer von beiden gewinnt, hätte ich auch scheiße gefunden. Also, die Ankündigung war von Anfang an meiner Meinung nach komplett bescheuert.
Ja, außer macht halt was Richtiges draus. Das wäre dann die andere Frage gewesen. David wollte noch was sagen, bevor ich dann was sage, bevor ich unterbrochen wurde. David.
Ich fand den Start bärenstark. Mir gefiel halt auch die Promo, das Zusammenspiel zwischen Rollins und Kofi. Anders als ihr im Podcast zu WrestleMania gesagt habt, ist Rollins nicht geturnt. Was ich schon mal ganz gut fand. Mir hat auch generell die Aussage gefallen. Turnt. Ne, doch. Irgendeiner von euch hat getippt.
War bestimmt Chris, der Menschenfeind.
Der Menschenfeind. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber.
Auf jeden Fall die Titelansetzung bzw. dieses Match. Ich habe gejubelt, aber habe im nächsten Moment gedacht, nee, das ist nämlich genau das Problem des Bookings des letzten Jahres und das werdet ihr nämlich wieder machen. Das heißt, quasi den Fans etwas hinwerfen, worauf die emotional reagieren und sich halt schon drauf vorbereiten. Und ich habe dann einfach nur gehofft, bitte lass Backstage irgendwie in Ball stattfinden, dass einer von denen umgenockt wird, damit es halt nicht dazu kommt. Stattdessen haben die es halt gemacht, dass es halt wirklich zu dem Match kam. Sprich also, du bist in der Halle und vom Fernseher dann noch mehr involviert emotional. Und dann kommt halt dieser Tritt in die Eier mit voller Wucht, dass die Klöten aus dem Mund wieder rauskommen. Und das ist wirklich für mich ein Sinnbild für die Probleme bei der WWE, weil bei War hast du ja früher immer als Werbung gehabt, das ist halt die Show, wo alles passieren kann. Und als Fan bist du jetzt dabei und du weißt einfach, nee, das ist eben eigentlich nicht die Show, wo alles passieren kann, weil du es meistens schon vorher weißt. Und hier war eine Situation, wo du dachtest, oh mein Gott, okay, War After Mania, warum denn einfach nicht? Ich bin da anders als Kai, ich hätte halt Match mit Ausgang cool gefunden. Das wäre halt überraschend und das wäre direkt so, wow, was haben die denn jetzt vor?
Ja, aber sehe ich nicht so. Also, weil, willst du denn einfach bei den Titel wegnehmen nach Mania? Also, was wäre das denn für eine dumme Entscheidung?
Kommt drauf an, wie man das dann anschließend umsetzt. Das endet ja dann nicht in so einem Moment. Aber was du halt nicht machen darfst, du darfst nicht ein solches Match mit solcher Tragweite ankündigen, beginnen lassen und dann nicht durchziehen. Dann auch noch halt ohne Sinn und Zweck jemanden eingreifen zu lassen, der halt gar nichts damit zu tun hat. Und dann zu sagen, ja komm, wir machen das so wie immer die letzten Jahre. Main Event, ja, das ist ja immer ein Multi-Man-Match, also machen wir das jetzt. Und es hat halt einfach gar keinen Sinn ab dem Moment. Ich kann, so sehr ich es hasse, wenn die Crowd turnt oder sich selber feiert, ich kann das hier absolut verstehen. Ich saß vor dem Monitor und hab einfach nur gedacht, ja, ich würde wahrscheinlich sogar genauso reagieren, das ist Bullshit.
So, Olaf. Auf mich hatte das den Anschein einer Hausshow, muss ich ganz ehrlich sagen. Du am Anfang der Show machst du ein großes Announcement, dass die Leute heiß sind und am Ende der Show kommt dann doch nur ein Tag-Team-Match dabei raus. Und das war auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute waren halt scharf darauf, das Match zu sehen, die hatten Bock darauf und dann plötzlich The Bar, die noch zuletzt ja auch jetzt wirklich keine große Rolle gespielt haben, da irgendwie reinzuschmeißen. Ich kann das verstehen, dass man da als Zuschauer, und Shaggy hat es ja auch in dem Special-Podcast, den wir aufgenommen haben, erzählt, ich kann verstehen, dass die Leute da keinen Bock drauf hatten und entsprechend darauf reagiert haben. CM Punk-Chance brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nein, aber das ist natürlich auch ein bisschen albern. Aber irgendeine Art und Weise muss es ja da geben, dass sich das Publikum dagegen zur Wehr setzt quasi. Und das haben sie gemacht. Das finde ich auch in dem Fall absolut gerechtfertigt. Aber lass mal gerade ganz kurz auf die lautstarken AEW-Chants und auch auf die Art und Weise, wie WWE das ja dann versucht hat zu überdecken, eingehen. Weil man hat ja wirklich dann bei den YouTube-Aufnahmen und so, da hat man ja wirklich einfach mal die Tonspur angepasst und da ein bisschen generisches Rauschen drüber gelegt. Das ist doch eigentlich genau das Falscheste, was man so in der heutigen Zeit machen kann, oder David?
Ja, aber das ist das, was die WWE halt immer macht und halt nicht begreift, dass das eigentlich nur einen noch mehr erzürnt. Ist dasselbe wie bei Roman Reigns im Grunde genommen. Wo du halt ja live Buhrufe mitkriegst und dann siehst du auf YouTube, anschließend wird da Jubel eingespielt und du siehst im Hintergrund, dass sich eigentlich keiner bewegt.
Ja,
ich glaube, die WWE unterschätzt einfach die Fans, weil du darfst die Fans nicht unbedingt nur für dumme Kunden halten, also das jetzt überspitzt formuliert natürlich, weil wenn du als Fan das Gefühl hast, Moment mal, du nimmst mich nicht ernst, dann machst du es ja erst recht, dann hast du ja irgendwann eine Trotzreaktion. Das kann halt echt ein Boomerang werden, der halt irgendwann stärker werden wird. Also die Gefahr sehe ich zumindest, weil so wie bei den CM Punk-Chants oder halt wie bei Roman Reigns, irgendwann kannst du mit so einer Reaktion eine Gegenreaktion provozieren, die du gar nicht möchtest. Dass halt diese AEW-Chants, das wird halt jetzt mehr viral gehen. Die normalen Fans kriegen es mit, ey, was ist denn da in Wahrheit wirklich passiert? Weil Videos werden geteilt, Und die werden merken so, oh, okay, damit haben wir die WWE anscheinend richtig getroffen, weil das haben sie rausgeschnitten, beziehungsweise überdeckt. Also machen wir es beim nächsten Mal, wenn wir frustriert sind, einfach nochmal.
Kai, glaubst du, dass man auch deshalb Roman Reigns aus der TV-Show erstmal rausgelassen hat?
100%.
Weil man Angst vor den Reaktionen hatte?
Also ich meine, er war dann ja danach nochmal nach der Show da, werden wir auch nochmal gleich kurz drauf eingehen. Aber wir haben es ja auch schon beim Mania-Podcast kurz angesprochen. Es gab dann ja auch wieder Buhrufe bei dem Drew McIntyre-Match. Und die ging nicht gegen Drew McIntyre, sondern ging auch gegen Roman Reigns. Weil du wusstest, ja, jetzt kommt wieder diese Hulk Hogan-Phase, wo er in seinem Match, und da hatten die Leute keinen Bock drauf. Und ich glaube schon, dass das Risiko, dass diese Party-Crowd nochmal einen Roman Reigns ausbuht und sowas, das Risiko war groß. Und deswegen haben sie gesagt, machen wir es lieber nicht, bringen wir den wieder nächste Woche, wenn wir irgendwo keine Ahnung wo sind. Dann ist es sicherer. Aber ja doch, also dass sie wirklich gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass er aus dem Gebäude geboot wird. Warum auch immer, ne? Also er hat ja noch nichts gemacht.
Noch nichts, aber war bei WrestleMania ging es mir aber genauso. Das war anfangs Freude und nach einer Zeit so, oh ne, nicht schon wieder.
Da ist er wieder.
Ja, genau, es war halt wieder, es war ja die Hoffnung, glaube ich, bei allen da, von wegen, alles klar, ey, wir freuen uns für den, jetzt macht halt was ein bisschen anders. Und dann war das halt einfach, ja, komm, selbe wie immer und ja, ich glaube auch, dass sie den einfach schützen wollten.
Ja, so ist es dann wohl auch. Dann haben wir die Personalie hier auch schon mal so ein bisschen abgehakt. Du hast gerade Drew McIntyre angesprochen, der ist ja dann am Dienstag dann nochmal bei SmackDown aufgetreten im Six-Man-Tag-Team-Match mit an der Seite von The Bar, was ja auch total logisch ist, weil wenn die eine Dudelsäcke in der Musik haben, dann packt man da am besten noch den nächsten Dudelsack-Fan mit rein.
Es gibt ja nicht so viele Dudelsack-Fans.
Nee, das
zusammenhalten.
Das ist richtig. Das Match an sich war ja so ein typisches Six-Man, das kann man so machen, aber es gab ja dann auch Gerüchte, dass ein Drew McIntyre sich verletzt haben könnte. Ich habe jetzt wiederum andere Meldungen gehört, dass er sich nicht verletzt haben soll. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Generell finde ich aber, dass man ja mit Drew McIntyre anscheinend derzeit nicht genau weiß, wohin man will. Kai hat beim letzten Mal schon gemotzt so ein bisschen darüber, dass Drew McIntyre auch relativ eindimensional derzeit ist. Nicht nur, was seine Promos angeht, sondern eben auch, was seine Match-Qualitäten angeht.
Und sein Hinknien.
Und sein Hinknien und den Entrance. Aber den Entrance finde ich immer noch geil, sorry. Also wenn er da auf dem mittleren Seil steht und den Schrei loslässt bei dem blauen Licht und die Kamera von unten, finde ich immer noch gut. Aber David, wie findest du denn aktuell die Personalie Drew McIntyre? Es wird ja gemunkelt, dass er quasi der nächste Number One Contender werden könnte.
Ja, er ist so eine Personalie. Ich weiß noch nicht mal, ob es an den Bookern nur liegt, sondern bei Drew McIntyre habe ich einfach, der Entrance ist cool, er hat Charisma. Wenn ein Match anfängt, möchte ich nicht sehen.
Flash Morgan Webster.
Ja, die Matches sind halt alle so okay, aber ich habe doch, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ein Match sagen könnte, wegen so, ja, da hat er richtig mal einen rausgehauen. Das ist so ein bisschen wie Elias, so Charisma ist da, Auftreten und Co., aber Match so, boah. Und ich weiß halt nicht, was WWE mit ihnen fort. Anscheinend möchten sie halt ihn weiter pushen, aber da muss man irgendwie dran arbeiten, weil du merkst ja auch an der Crowd, es ist ja ein Grundinteresse da, aber das hält nicht.
Ja. Ja, irgendwas fehlt da. Also ich finde, dass er diese Ruchlosigkeit und Gnadenlosigkeit, die er dann zwischendurch auch mal so an den Tag legt, die projiziert er halt eben nicht in seine Aktionen im Ring. So, da fehlt mir so ein bisschen was. Weißt du, der erinnert mich so ein bisschen, also so rein von dem Gimmick her möchte man ja hier sowas haben wie einen schottischen Triple H von, keine Ahnung, 99, 2000, weißt du, so ruchloser hier, der über Leichen geht und trotzdem in den Matches versagt er halt immer. Und da muss WWE auch mal die Eier haben zu sagen, nein, der geht jetzt an WrestleMania über Roman Reigns drüber. Und der, ich bin mit Tanzer dabei, die Sachen einzudeutschen übrigens, es tut mir leid. Ich bin schon wieder bei Drew McIntyre und drüber gehen.
Ja, sag einfach, man muss den drücken. Jetzt drückt da mal einer den McIntyre.
Nein, aber man muss auch da einfach mal gucken, dass man den da wirklich dann auch so darstellt, wie er eigentlich dargestellt werden möchte und wie sein Charakter dargestellt werden möchte. Und das schafft man momentan nicht, weil man natürlich dann auch wiederum die guten Jungs schützen möchte. Finde ich schwierig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er nicht verletzt ist. Nichtsdestotrotz, schwierige Personalie. Mich hat auch ein Drew McIntyre bei NXT nur begrenzt abgeholt. Ich habe gedacht, das wird tatsächlich im Main-Roster besser. Aber offensichtlich wird das nicht besser. Und da muss man eben mal sehen, wie das dann weitergeht, wenn dann eben der Roster-Shake-Up da gewesen ist. Schwierige Kiste. Wir haben gerade einen Dean Ambrose angesprochen. Wenn wir jetzt hier schon Seth Rollins gehabt haben und einen Roman Reigns, dann müssen wir auch auf den Dean Ambrose zu sprechen kommen. Er hat seinen letzten, in Anführungsstrichen, Auftritt bei WWE gehabt und hat danach ist erstmal durch den Tisch gegangen, befördert durch Lashley und dann am Ende von Raw, als die Kameras ausgeschaltet waren, also die Fernsehübertragung vorbei war, hat er dann noch mit seinen Shield-Buddies seinen Abschied gefeiert. Kai, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das alles so fake. Ich glaube nicht dran, dass Dean Ambrose geht, sondern ich glaube, dass der eine Pause einlegt und dann irgendwas anderes macht. Ich kann mir das in der Art und Weise nicht vorstellen. Wie ist da deine Einstellung?
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er geht, dass das Ding jetzt gelaufen ist. Also nicht, dass der für immer geht, also es wird ja so, bei WWE wird das mit dieser Konsequenz so, okay, ihr müsst jetzt einschalten, auch Corey Graves im Match, das ist das letzte Match von den Ambrose in der WWE. Und du sitzt da und denkst dir, ist es halt nicht. Und ich glaube schon, dass der jetzt erstmal weg ist. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der woanders auftritt. Also er wird jetzt ja nicht irgendwie sagen, ach, jetzt in einem halben Jahr, guck mal, auf einmal bin ich bei CZW oder keine Ahnung, oder bin bei AEW. Da wird er halt auch nicht hingehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Man hört ja, dass er mit Geld sehr gut umgehen soll. Also der soll ja zumindest Newsheets zufolge gut Kohle beiseite geschoben haben, beziehungsweise immer sparsam gelebt haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er halt wirklich komplett aufhört. Beziehungsweise halt vielleicht mal irgendwann in ein paar Jahren für einen Gastauftritt kommt. Auf mich wirkt das nicht wie Fake. Das Einzige, was ich halt schade fand, war halt die Art und Weise vom letzten Auftritt. Und auch, bin ich halt ehrlich, das Video am Ende, was man halt sehen konnte auf YouTube, wo die drei im Ring stehen, das war eine sehr unemotionale Abschiedsrede, fand ich.
Aber das ist auch, aber das ist ein Ambrose.
Ja, eben, ich denke einfach, der ist halt so. Also ich glaube, das spricht halt für mich dann wiederum für, dass es halt echt ist.
Weil ein Rollins hat ja auch wirklich geheult, ne?
Genau, also deswegen meine ich halt, ich glaube, das ist echt, weil sonst würde er ja schauspielerisch nach dem Motto machen, mir tut das echt so leid und so, aber der war halt sehr gefasst, beziehungsweise, ja, ist halt so, Schluss ist schon ewig gefasst. Ja,
gut, was soll ihm leid tun, wenn er seinen Vertrag nicht unterschreibt?
Ja, eben, also ich denke auch, den geht's gut genug. Ich fand nur halt, den Auftritt hätte man auch anders machen können oder halt diese Konfrontation auch ganz weglassen auf die Art und Weise. Ich fand das einfach nicht schön. Aber das hatte ich auch schon bei WrestleMania, dass halt gewisse Sachen unwürdig waren bei Kurt Engel und hier ist es halt mit Dean Ambrose.
Aber halt hier nochmal vielleicht auch mit Bobby Lashley irgendwie besser zu etablieren, ne?
Ja, die Frage ist halt, erinnerst du dich da halt noch in zwei Wochen dran von wegen, der hat Dean Ambrose einmal durch den Tisch gehauen, okay.
Der hat gesagt, der macht Renee Young hier ein bisschen Knickknack.
Genau, das ist nämlich meine Frage. Glaubt ihr nicht, dass das vielleicht der Übergang hin zu irgendeiner Geschichte sein könnte und dann kommt Dean Ambrose trotzdem plötzlich wieder vollkommen überraschend zurück. Dean Ambrose ist gerade erst 33, ne? Also
ja.
Ich sehe den noch nicht irgendwo auf dem alten Teil auf seiner Ranch sitzen und Eichhörnchen abballern, sondern ich glaube nicht, dass der, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der eine Zeit lang weg ist, aber ich glaube dann eher, dass der einfach wiederkommt, andere Persönlichkeit, was auch immer.
Er wird auf jeden Fall eine längere Pause machen, denke ich mal.
Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass ein Ambrose gelangweilt ist.
Ja, das glaube ich auch.
Also, weil, unzufrieden.
Ja, also es gab ja auch mal so ein Interview, wo er meinte, ja, also ich glaube, ein Deathmatch habe ich noch in mir. Und ein Ambrose war ja immer einer, der ist ja auch damals zu CZW gegangen als John Moxley, weil er vom normalen Wrestling in Anführungsstrichen gelangweilt war. Und so wirkt auch ein Ambrose, also das haben wir ja schon ganz oft gesagt, auch in vergangenen Podcasts, dass ein Ambrose immer lustlos wirkt. Und vielleicht will er jetzt nochmal was anderes machen.
Ja. Aber ist durchaus möglich. Trotzdem glaube ich eben nicht, dass es der endgültige Abschied sein wird. Das ist mein Punkt an der Sache. Ja, lustlos ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben einen Sami Zayn gesehen, der war zwar nicht lustlos, aber er hatte viel zu sagen. Er hat erstmal natürlich gegen einen Finn Balor verloren und dann hat er sich ja ans Publikum gerichtet und hat die ja beschimpft quasi und dass er sich nicht auf sie gefreut hätte und so weiter und so fort. Ich mag diese Persönlichkeit, die er dann in den Tag legt. Ich fand die Promo auch echt gut. So ein bisschen Meta, wo er die Fans quasi als Marx beschimpft hat, ohne das Wort Marx auszusprechen, wie es ein Vince Russo so schön formuliert hat. Fand ich ganz cool. Und bei SmackDown war er dann einfach nur da ganz kurz und hat gesagt, ihr seid es nicht wert und ist wieder rausgegangen. David, wie gefällt dir ein Sami Zayn in dieser neuen alten Rolle? Weil es ist ja schon so ein bisschen so ähnlich, wie es auch davor gewesen ist.
Ich fand es bei Raw bärenstark, weil es einfach einen Realitätsbezug hatte. Und das, was er sagte, muss man ja ehrlich sagen, so Unrecht hat er ja nicht. Weil wir alle kennen halt gerade in Social Media genug Leute, die sich halt dadurch profilieren, weil die halt eigentlich sonst anscheinend nichts anderes haben und dadurch halt sagen, ja, ich habe ja immer recht. Da hat er nicht Unrecht, was er halt da sagt. Deswegen gefiel mir das gut, der Turn war auch sehr gut gemacht. Was ich übrigens richtig grottig fand oder schlimm fand, dass sein Auftritt kurz vorher angekündigt wurde.
Das war super, das habe ich nicht verstanden, das war scheiße.
Ja, aber das macht WWE ja momentan ja nur noch, dass sie immer ein Comeback oder sonst was ankündigen.
Ja, ich frage mich, ob das so nach dem Motto war, das war das letzte Ding vor der Werbepause. Dass sie so gesagt haben, ja, das kommt jetzt gleich, bleibt bloß dran.
Ja, es war ja so. Dann war ja anschließend Werbung, aber du machst einen riesen Moment kaputt. Vor allen Dingen wäre der Turn ja dann noch größer gewesen, weil du hast wahrscheinlich dann einen Pop, wenn plötzlich die Musik kommt, dass das Dach wegfliegt und dann der Turn kommt, das wäre viel besser gewesen. Ich verstehe es halt nicht. Mir gefällt der Charakter, allerdings bin ich ehrlich, wenn ich sage, ich glaube, die WWE hat mit Sami Zayn immer noch nichts Richtiges vor und dass er wieder irgendwie rumdümpeln wird.
Schauen wir mal, ne?
Also ich finde, das Schöne ist, klar, auch gerade in Richtung Internet, aber im Endeffekt kritisiert das ja auch so Leute wie uns, ne? Also klar. Wir sind ja auch so, ja, und WWE und hier und dies und das falsch gemacht und ihr seid ja eigentlich nur da, um das zu kritisieren und das gar nicht zu feiern. Also das geht ja auch gegen jeden Wrestling-Podcast, gegen jeden YouTube-Kanal, gegen jeden Internet-Foren-Kommentarschreiber und das hält einem einfach so schön den Spiegel vor.
Ja, das finde ich super. Du triggerst ja auch die Leute am besten mit, die dann sagen, was, du verbietest mir den Mund, jetzt erst recht. Ich fand's cool, aber ich glaube auch sogar, dass das ein bisschen wahrscheinlich, er hat einigen Leuten im Locker-Room wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man versucht jetzt ja wieder da auch so ein bisschen mehr Realitätsbezug reinzukriegen. Das hat man ja jetzt ganz oft. Ich meine, siehe Fehde zwischen AJ Styles und Randy Orton da. Die Promos waren ja auch gespickt mit irgendwelchen Realitätsbezügen. Ich fand das auch gut. Ich finde, dass er ein bisschen chubby aussieht derzeit. Also er hat ein bisschen zugenommen.
Das habe ich auch gedacht. Ich wollte nichts sagen, weil dann ist er so recht so, Bodyshaming, nee. Aber wirkt ein wenig durch und undurchtrainiert, ne?
Undurchtrainiert?
Oder weniger
am Platz, einfach untrainiert.
Ja, okay, warte mal. Weniger trainiert als vorher, so rum.
Ja. Nee, das war so mein Eindruck. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen mehr Masse draufgepackt hat. Das ist ja auch okay. Aber er wirkt einfach noch ein bisschen, noch nicht definiert genug. Ich meine, er war nie besonders definiert, aber er wirkt jetzt einfach ein bisschen schwerer als vorher. Mal gucken. Also es ist ja dann auch ganz oft so, dass sie es ja dann auch on the road wieder so ein bisschen verlieren quasi. Gucken wir einfach mal. Ansonsten bin ich aber sehr froh, ihn wieder dabei zu haben, weil er ist auch immer jemand, der ein Garant für gute Matches ist. So. Wir haben noch jemand, der auch noch quasi jetzt endlich sein Debüt gefeiert hat, obwohl er schon seit Monaten angekündigt war. Und das war natürlich ein Lars Sullivan, der bei Raw erst einen Kurt Angle attackiert hat und natürlich dann bei SmackDown die neuen Tag-Team-Champions, die Hardys. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, was dabei rauskommt. Kai, wie hat dir hier das Debüt von Lars Sullivan gefallen, nachdem ja ein Kurt Angle auch noch mal einen Baron Corbin rund machen durfte?
Mir ist das alles so egal. Ich finde Lars Sullivan so uninteressant. So, wir haben doch schon Monster mit Braun Strowman. Und also jetzt immer auch dieses, ja, das ist ja schön, dass der irgendwie seine Panikattacke überwunden hat und sowas. Ist ja auch alles cool und ich gönn's ja auch jedem menschlich. Aber ich finde Lars Sullivan als Charakter ist einfach unfassbar öde. Also, es gibt mir gar nichts. Das war auch so, ja, da ist jetzt das Debüt von Lars Sullivan und es ist einfach egal.
Ja, es war eben dann auch nicht wirklich mit so viel Impact. Es war dann auch so, dass ich finde, es sah auch jetzt nicht so extrem beeindruckend aus.
Ja, aber auch der Typ ist doch eher so, also der war doch schon bei NXT, konnte den ja irgendwie keiner leiden, weil er so, ist halt ein großer Typ. Ich kann mich noch daran erinnern an dieses Ladder-Match bei NXT um den North American-Titel. Irgendwie Ricochet klettert hoch, alle jubeln, Adam Cole klettert hoch, alle jubeln, Velveteen Dream, alle jubeln und bei Lars Sullivan, alle still.
David, wie ist hier deine Meinung?
Ich mochte ihn eigentlich bei NXT. Also jetzt nicht so, mein Gott, bin mega Fan oder so, aber ich finde schon, dass er ein sehr starker Big Man ist. Hier hingegen fand ich zum Beispiel bei Waters Segment absolut sinnfrei. Also erstmal habe ich mich aufgeregt, dass Kurt Angle bei und Corbin binnen einer halben Sekunde zum Tappen gebracht hat. Aber bei WrestleMania dann gefühlt 3,5 Stunden. Das Problem, was ich hier sehe, ist einfach, wenn du ein Monster debütieren lässt, möchte ich eigentlich sehen, dass das Monster direkt eine Gefahr ausstrahlt. Wenn du allerdings ein Monster rausschickst und erstmal gegen Kurt Angle, also gegen jemanden, der jetzt offiziell in Rente ist, schickst, der auch nicht sellen kann, dann ist der Impact nicht so stark. So gegen die Hardys, die momentan halt auch nicht das Mega-Standing haben, ist auch nicht so doll. Mich hat auch gestört bei War zum Beispiel, dass sich extrem gezogen hat gefühlt. Also es war halt eine Aktion, dann stand er halt da und er hat einfach nur geschrien und dann gewartet, noch eine Aktion, dann stand er wieder da, geschrien, und stand wieder da. Und das war einfach zu wenig Impact. Es wäre was anderes, wenn er zum Beispiel reinkommen wäre und hätte jetzt beispielsweise in Seth Rollins genommen, eine Aktion, die halt wirklich beeindruckend ist und der sellt das entsprechend gut und Ende. Okay, das wäre dann halt ein gutes Debüt. Aber so war das für mich einfach, ja, okay, halt irgendwie ein Big Man, ja, schön und gut. Also der Impact war absolut nicht da für mich.
Ja, geht mir ganz genauso. Das war enttäuschend, sowohl bei SmackDown als auch bei Raw. Ich glaube auch nicht, dass ein Lars Sullivan sich wundert, wie lange irgendwie großartig halten oder präsentieren kann. Ich glaube, der wird relativ schnell wieder in der Midcard verschwinden. Ich finde ihn vom Look her eigentlich ganz okay, aber ich finde, man sieht sich auch sehr, sehr schnell an ihm satt. Und irgendwie fehlt dann doch ein bisschen was in seinen Aktionen, was diese Gewalt irgendwie, die er ja verkörpern soll, was das wirklich darstellt. Und deswegen glaube ich, wird das sehr, sehr schwer haben und es gibt ja da bereits diverse Mutmaßungen und so weiter und so fort, was mit ihm passieren könnte. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Ich bin da aber, naja, eher mal so zurückhaltend optimistisch. Ich glaube nicht, dass er da eine riesengroße Zukunft haben wird. Und die Reaktionen aus dem Publikum waren ja so ähnlich. Die waren ja sehr verhalten und es war ja auch kein Wow-Moment, sondern es war halt eher so ein, naja, ja, da ist er halt, ne, jetzt irgendwie dann doch.
Und der kam also auch in ein Segment rein, wo schon die Stimmung im Arsch war.
Ja, ne.
Aber das Theme mag ich. Also, um mal was Positives über Lars Sullivan zu sagen. Das Theme wirkt bedrohlich.
Das stimmt. Hat so ein bisschen was von Sid damals, also von diesem alten Psycho-Sid damals, vom Theme her. Was übrigens auch noch merkwürdig war diese Vogelvignette, die wir gesehen haben.
Mit das dem Karton war einfach lächerlich. Also, welcher Producer saß da und sagt, Leute, ich habe eine geile Idee für eine Bray Wyatt Promo, für eine Bray Wyatt Vignette. Dann sagt er, ja, was macht denn? Ja, wir nehmen so ein Gummihuhn und ich habe noch so eine Pappkiste von Amazon. Ja, das können wir doch kombinieren. Und bums war die Vignette fertig.
Ja, also das fand ich noch schlecht umgesetzt, dass halt die Mundbewegung von dem Viech noch nicht mal synchron war zu der Stimme, die du gehört hast.
Das war halt von vorne bis hinten albern. Also das, ich kann das gar nicht genau sagen, was das sein sollte, aber wer sich das ausgedacht hat, ja. Aber
ich sag mal so, was findet ihr denn schlimmer, wenn ihr halt so einen Vogel seht oder wenn ihr halt Bray Wyatt seht mit einer Gardine vorm Gesicht und er tut, als wäre eine Frau?
Immer ganz im Ernst, also Bray Wyatt hat eigentlich so einen coolen Charakter, wenn du dir die alten Vignetten mit der Wyatt Family anschaust, wo er da als der
Kultführer da so Typ,
das war so genau, gut damals.
Genau,
so,
ja, das war echt super. Und was ist daraus geworden? Nix.
So, mach doch so einen Far Cry 5 Typen aus denen, so einen Irren. Und nicht einer, der immer das Gleiche erzählt. So, und das ist, also Bray Wyatt, wir wissen doch alle, der wird wiederkommen, wird die gleichen Promos wie immer halten, so, ja, ich bin wieder da und die Erde, die, und dann kommen auch noch die Buzzards und die Fliegen. Und dann lacht er und macht irgendwie eine Brücke und geht wieder.
Ja, trifft es eigentlich gut, die letzten Jahre von Bray Wyatts Karriere.
Ja, also das war echt eine merkwürdige Geschichte und
ja, aber Mojo Rawley war auch nicht viel besser.
Nee, Mojo Rawley
war einfach eine geile Promo.
Ich fand diese Spiegelpromos, die er davor gehalten hat, fand ich gar nicht schlecht. Ich finde den auch nicht so, gar nicht so kaputt wie viele andere von seinem Mic-Work. Aber mal im Ernst, dass der jetzt dann vor dem zerbrochenen Spiegel steht und dann dieses Facepaint da hat. Leute, was ist denn das?
Also kommt frisch vom Straßenfest oder so, hat sich einmal anmalen lassen.
Kinder, ja, Mann, das ist kein.
Ich habe auf YouTube ein Video geschaut von den Reactions von War, also war ein richtig langes Video. Da war auch im Übrigen dieses Segment da und es war wirklich totenstill, das war noch nicht mal ein Raunen oder so, sondern einfach nur, ja, hast gesehen, wie Leute aufgestanden sind, andere haben sich unterhalten, haben auf Handy geschaut. Eieiei. Aber so ging es mir vom Monitor eigentlich auch. Ich habe nur gedacht, oh komm, nee, ne?
Also auf mich wirkte er dann eben wie so eine schwächere Ascension noch, also wie so eine albernere Variante der Ascension auch, damit dadurch, dass ja auch dieses Auge dann da quasi in dem Sprung im Spiegel gewesen ist, so Leute, wem wollt ihr das denn erklären? Weißt du, der kommt jetzt zurück, dann da war zum 1000. Mal Tyler Breeze squashen und ein paar andere Jobber irgendwie und dann ist es das, aber weißt du, dafür haben wir uns jetzt, wie viel Promos von ihm haben wir jetzt dafür schauen
müssen? Ich glaube, es gab erst drei oder vier, also es gab gar nicht so viele.
Es waren zu viele.
Es gab mal eine und dann wieder monatelang keine und ja,
ich habe aber gedacht, das wird ein ernsthaftes, weiß ich nicht, so ernsthaftes Psycho-Gimmick.
Das ist, glaube ich, auch so ernst gemeint.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben Großes vor, aber die kriegen es nicht umgesetzt.
Ja, ich weiß nicht, aber das wirkte doch einfach nur noch albern.
Ja, natürlich so wirkt es nur albern, weil das nicht rüberbringen kann und weil das einfach alles zusammenhanglos ist und so baust du halt keinen Charakter auf. Aber eigentlich ist, glaube ich, die Grundidee wahrscheinlich sehr ernsthaft und ja, richtig züchtig. Die haben sich da was überlegt, mach mal so und so und ja, komm, Mojo, voll motiviert und es funktioniert halt absolut gar nicht.
Ja, wieder so ein bisschen Minimalprinzip. Ja, wir nehmen Spiegel und wir nehmen Mojo Rawley und ein bisschen Schminke. Mal gucken, was daraus wird.
Ich glaube, es gibt so eine Simpsons-Folge, wo Homer irgendwie sein Gesicht in den Staubsauger steckt oder sonst irgendwas und dann nimmt er diesen Staubsauger wieder ab und fragt Marge irgendwie, ist alles okay? Und dann ist sein eines Auge so hervorgetreten und total blutig. Und so sieht das dann hier auch aus. Also
vielleicht macht Mojo ja wirklich einen Homer.
Ich weiß es nicht. Ich habe halt wirklich gedacht, dass der halt so ein Dr. Jekyll, Mr. Hyde Gimmick kriegt, weißt du, dass der in dem einen Moment ist er halt vielleicht noch kontrolliert und im nächsten Moment dreht er halt total durch.
Mojo Rawley als Gollum.
Dachte ich, aber
gastige Main Event.
Ich bin Gurk Rawley.
Ja, ach ja. Ich weiß auch nicht.
Das funktioniert auf jeden Fall nicht, können wir uns darauf einigen.
Was? Das wird eine total große Nummer.
Nächste Woche so eine Promo, wie der so einen rohen Fisch isst. Ach ja, schön.
Apropos Promo, bei Dana Brooke, die hat ja diesmal wieder eine Promo gehalten. Genau. Da finde ich, merkst du massiv, was authentisch von ihr kommt oder was halt nach Drehbuch jetzt war, wortwörtlich. Ich glaube, bei der einen Promo, wo sie halt diesen Aufruhr erzeugt hat, beziehungsweise halt, ja, schon, dass die Fans halt interessiert waren und hinter ihr standen. Ich glaube nicht, dass die halt wortwörtlich vorgegeben war, sondern halt eher nach Motto, ja, rede mal darüber, mach das. Und das war halt sehr glaubwürdig. Und jetzt bei War fand ich die Promo, da kamen die Emotionen absolut null bei mir rüber und es wirkte halt von, okay, du sprichst gerade den auswendig gelernten Text wortwörtlich nach. Wie ging es euch?
So ist es dann ja auch, ne?
Ja, aber ich fand das halt irgendwie traurig. Da habe ich dann gedacht so, oh komm, ich rede doch einfach mal frei von der Brust, das hat ja funktioniert, weil eigentlich, die ist ja nicht gut im Ring, also ich finde sie zumindest nicht gut im Ring und hatte für mich auch nicht das Mega-Charisma, aber ich hatte ja zumindest Sympathien und auch Interesse.
Ja.
Wie ging es euch denn?
Kai.
Nee, hatte noch nie Interesse an Dana Brooke. Also bin ich ganz ehrlich.
Ich fand diese Promo, die sie da mit Ronda gehalten hat, das war gut, weil da hat man, wie David schon richtig gesagt hat, da hat man gemerkt, dass das war was sie sagen wollte und was, wo halt eben wirklich Authentizität dahinter gewesen ist. Jetzt hier, das war halt dieser 0815-Spruch so. Aber ich habe auch schon bei der Damen-Battle Royale so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man sie da auch so ein bisschen belohnen will. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da so einen Mini-Drücker, ein Mini-Push irgendwo bekommt und so ein bisschen mehr TV-Time und so. Ich glaube, das hat ihr schon geholfen, dass sie da wirklich auch, wie David gerade richtig gesagt hat, so ein bisschen Aufruhr erzeugt hat. Das kam ja gut an, aber mit solchen Promos, wie sie jetzt gehalten hat, kannst du halt eben dann im Jahr 2019 nicht mehr durchstarten, weil die Leute erkennen überdeutlich, was fake und was echt ist. Und inzwischen ist es ja so, dass solche Promos einfach nur noch gekünstelt wirken und dann nicht mehr ankommen. So, was haben wir noch? Es ist gar nicht so.
Elias, das Highlight der War-Sendung.
Stimmt, den hatten wir auch noch. Ne? Elias mal wieder hat den nächsten Battle-Rap gezeigt.
Ey, der war richtig gut. Ach komm, jetzt mal ohne Scheiß, das war doch wirklich unterhaltsam.
Ja, das war mega. Elias ist sowieso Gold wert, gerade für solche Shows. Also du merkst auch bei jeder House-Show, wie wichtig ein Elias ist, weil der Typ, der kommt in den Ring und der erzeugt Reaktion. Also ja, das ist der geborene Unterhalter.
Der weiß auch, wie er mit der Crowd umzugehen hat. Das muss man einfach mal sagen. Wie er im Ring ist, mal außen vor, aber er hat auf jeden Fall dieses Charisma und auch, er kann auch mal individuell reagieren. Einfach, wenn die Crowd ein bisschen anders macht, alles klar, dann reagiert er halt drauf.
Er kann ja sogar individuell singen und Gitarre spielen.
Ja, nee, ich finde einfach, er hat schon, da wirkt er sehr viel sicherer als manch anderer Mikrofon.
Oh ja, auf jeden Fall. Auch vor so einer krassen Crowd.
Ja.
Also auch bei Mania oder sowas, also.
Der Rap war super. Also ich fand das wirklich unterhaltsam. Ich fand vor allen Dingen, ja, das Ende, das war halt, ich hab's nicht kommen sehen, gebe ich halt ehrlich zu. Ich meine, okay, man hat halt jetzt gelesen, das Ganze soll zum Match führen zwischen den beiden in Saudi-Arabien. Ach. Aber halt, wirklich, der Rap war halt gut, am Ende mit Deadman und dann wirklich kommt der Deadman. Das war, hast du auch beim Publikum gemerkt, die haben erst gedacht so, nee, das ist fake, als die Musik kam. Dann kam da halt wirklich auf die Bühne so, wow. Das war ein cooler Moment.
Ja, also ja. Wirklich, das. Ich fand's genauso geil.
Ja. Unterschreibe ich komplett so. Ich fand's auch sehr unterhaltsam. Ja, Saudi-Arabien, ne?
Ja, trotzdem war der Moment geil.
Ja. Was glaubt ihr, was war hier der Plan hinter? Also mal abgesehen davon dem Aufbau eines möglichen Matches da in Saudi-Arabien. Was ist der Plan dahinter, den Undertaker nicht bei WrestleMania auftreten zu lassen, sondern stattdessen John Cena hier einzusetzen? Man hätte ja auch switchen können in irgendeiner Art und Weise. Kai, was glaubst du, was war die Idee dahinter?
Vielleicht wollte den Undertaker für Mania zu viel Geld. Ich weiß es nicht. also im Endeffekt, wie du gesagt hast, es wäre eigentlich egal gewesen, ob man das getauscht hätte oder so. Nur natürlich konnte man jetzt ja das schön aufbauen mit diesem, ja, der nächste, der unter Bericht ist ein Deadman, oh, ich rap jetzt auch mal, hahaha. Aber ja, also ob man es jetzt getauscht hätte oder nicht, wäre meiner Meinung nach eigentlich egal gewesen.
David, hat dir der Undertaker bei WrestleMania nicht gefehlt?
Ich fand es im Nachhinein halt schon ein bisschen traurig, dass er, wenn er eh schon da war, halt bei War dann war und nicht bei WrestleMania, hätte er auch eine andere Funktion einfach da mal auftauchen können oder einen kurzen Auftritt. Ich glaube einfach, das hat was mit Geld zu tun, mit dem Saudi-Arabien-Deal. Weil das Taker bei Saudi-Arabien oder in Saudi-Arabien nochmal auftreten wird, das war ja jetzt schon länger bekannt. Und ich glaube einfach, dass da der Geldgeber einfach genau auf diesen Namen pocht und dass die WWE sagt, nee, hör mal, unser Roster ist eh so voll, wir haben jetzt wie viele Matches auf der Card Cup? 17 oder so. Da war einfach kein Platz mehr und ja, wollten halt einfach, dann Cena hat seinen Moment gehabt, er hätte ja ursprünglich, glaube ich, ein Match haben sollen und ja. Ich glaube, das ist einfach Saudi-Arabien, dass das wirklich Undertaker ist exklusiv nur noch dort auftritt als Wrestler.
Oh Mann, ja.
Der König hat ihn gekauft.
Ja, der König, ja, man hat ja damals, als der Deal ja gemacht wurde, hat man ja mitbekommen, dass der König, bzw. der Sohnemann, explizit ja nach gewissen Namen verlangt hatte. Und das waren halt alles Allstars nur. Und Undertaker war halt da ganz oben auf der Liste. Also ich kann mir das halt sehr gut vorstellen.
Inklusive Yokozuna.
Ja. Legendär.
Ja, es ist ein bisschen traurig. Shaggy hat es ja im Podcast auch gesagt, er fand es halt trotzdem geil, natürlich den Undertaker da zu sehen, mega Gänsehaut bekommen und solche Geschichten. Also, das kann ich dann auch verstehen. Und ich habe eben auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das WWE, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, also man hat ja schon die WrestleMania-Card so extrem vollgestopft und die war ja auch viel zu lang, das haben wir auch schon gesagt und so weiter und so fort. Aber man hat eben trotzdem, wie ich finde, nochmal versucht, so diesen Festlichkeitsbogen so ein bisschen zu spannen über Raw und SmackDown und weniger auf die ganz, ganz großen Feuerwerksüberraschungen zu setzen, als vielmehr so ein paar Cliffhanger und so ein paar Nadelstiche zu setzen. Der Undertaker gehörte dann hier dazu, wo man gesagt hat, ey, wisst ihr noch, hier bei WrestleMania sind nicht aufgetreten, aber bei Raw dann eben, genauso wie es dann auch nochmal Champion versus Champion gewesen ist, also versuchsweise und solche Geschichten. Und dass das dann eben auch diese Titelvereinigungen, diese Titelwechsel, dass das alles eher so auf etwas langfristiger gedacht war, als man das die letzten Jahre gemacht hat, wo man ja wirklich nur, um Kai hier mal zu zitieren, von der Tapete bis zur Wand gedacht hat.
Aber mal eine Frage, wir werden bestimmt noch zu Becky kommen, aber allgemein die War-Ausgabe, kam sie euch vor wie eine War After Mania? Weil ich fand halt anders als ihr, WrestleMania eh schon halt ein bisschen lieblos und hier die War-Sendung war nicht schlecht, ich fand die sogar gut, aber sie fühlt halt sich für mich nicht an wie diese eine besondere War-Ausgabe im Jahr.
Ich glaube, davon möchte man auch weg. Da, ganz im Ernst, ich glaube, man möchte da vielleicht auch so ein bisschen eine andere, wie soll man sagen, eine andere Erwartungshaltung schüren. Weil es kann nicht sein, dass du dann da immer erwartest, dass jetzt da sonst was passiert, nachdem du eben WrestleMania gehabt hast. Wir haben das auch schon gesagt, dass das ist ja gerade das, was ich gemeint habe mit dem Kampf zwischen Kopf und Herzen irgendwo. Ja. Ne? Ich habe auch irgendwie mehr erwartet, aber eigentlich macht das, hätte das jetzt, wenn das jetzt eine normale Raw After Mania gewesen wäre, hätte das die ganzen Probleme, die WWE gehabt hat, nur noch viel größer gemacht.
Verschlimmbessert.
Und dazu, genau, da hättest du halt diesen einen Moment gehabt. Und im Endeffekt, wir haben doch jetzt quasi nächste Woche, haben wir doch jetzt schon wieder, oder jetzt dann, wenn der Podcast erscheint, quasi übermorgen oder morgen, haben wir doch dann das große Durcheinander wieder und dann wird alles nochmal durchgemischt und man weiß nie genau, wer wo landet. Ich glaube, dass man da eher gedacht hat, so, wir nehmen jetzt so ein bisschen den Hype mit. Wir halten den Hype warm mit diesen Momenten, die wir geschaffen haben. Wir haben Seth gegen Kofi. Wir lassen Tag Team Titel wechseln. Wir präsentieren nochmal den Undertaker. Wir präsentieren eine neue Herausforderin für Becky und so weiter und so fort. Und dann nächste Woche, da werden dann nochmal die Karten ganz neu gemischt. Und da haben wir dann quasi über 2 Wochen verteilt nochmal so ein längeres WrestleMania.
Ich sehe das.
Kai, wie siehst du?
Genauso wie Olaf, also weil so oft, wie man das Booking der WWE kritisiert, ich finde, das war hier, auch wenn man sagt, ich habe höhere Erwartungen und die Vignette ist kacke und Mojo Rawley auch, aber das war eigentlich sehr schlau gebookt. Also jetzt mal, natürlich war dieses Rollins gegen Kofi, das war Quatsch, aber du hast zukunftsorientierter gebookt als sonst. Du hattest ja nicht so dieses, wie letztes Jahr, jedes zweite Match rennt ein Neuer von NXT rein und hier und da und dann, ja, was machen wir mit denen? Keine Ahnung, aber war geil. Sondern hier hast du wirklich, du weißt jetzt, was dich erwartet in den nächsten Monaten. Und das, finde ich, ist sehr, sehr schlau.
Ich würde halt noch nicht von schlauem Booking reden, weil schlaues Booking ist dann, wenn halt daraus was gemacht wurde. Also die Grundlagen wurden halt gelegt, aber daraus muss halt auch was gemacht werden. Es muss halt wirklich dann erkennbar sein, okay, das ist jetzt alles mittelfristig, da ist ein Plan hinter, das ist auch Sinn und Zweck, na. Dann, okay, kann ich dann mit leben. Man muss allerdings auch noch bedenken, dass die War-Ausgabe ist normalerweise, die halt die größte Aufmerksamkeit zieht, auch von Nicht-Stammguckern. Und dafür fehlte mir halt dieser letzte fette Cliffhanger. Wo du einfach denkst, okay, ich muss jetzt wissen, wie geht das nächste Woche weiter.
Klar, den hat man nicht. Das auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall gefehlt. Und ich finde auch, dass man es nicht gut genug verkauft hat, was dieser Superstar-Shake-Up jetzt eigentlich bedeutet. Ich finde, das hätte man viel stärker hypen müssen. Ja, bei SmackDown hat man es ja probiert, aber bei Raw, finde ich, ist das ausgeblieben.
Ich finde, wir haben doch mal schon so komischen Roster-Shake-Up. So, jeder ist auf einmal, so seit Januar ist auf einmal jeder überall. So, es gibt gefühlt keine festen Roster mehr. So, dann ist der und Drew McIntyre bei SmackDown, Braun Strowman bei SmackDown, dann die bei Raw und dann hier da und dann tritt jeder mal da auf, wie er lustig ist. Also du hast ja gefühlt gar keine Roster-Zugehörigkeit mehr gehabt. Und dann war Becky bei Raw, dann war Charlotte bei Raw und also so, keine Ahnung. Ich fand das ganz, ganz komisch.
Die Gretchenfrage ist jetzt ja, kriegen wir überhaupt einen richtigen Shake-Up oder heißt es auf einmal, nein, es ist es gibt jetzt gar keine Rostergrenzen mehr. Ab nächster Woche darf wieder jeder und überall. Ne? Also wird nächste Woche der Roster-Shake-Up aufgelöst. David, was glaubst du? Wie sind da die Chancen? Oder weil, wie Kai gerade schon gesagt hat, eigentlich ist es doch eh alles aufgeweicht worden. Jetzt haben wir einen quasi vereinigten Damentitel. Wir haben eine Damen-Tag-Team-Titel. Wir haben wahrscheinlich auch demnächst Männer-Tag-Team-Champions. Also das schreit doch eigentlich fast schon alles danach, dass hier eventuell der Bruch des Roster-Splits kommt.
Normalerweise ja. Also es wird ja einen Grund haben, warum man halt Titelvereinigung macht. Ich finde halt, der Roster-Split hat halt, ja wie ihr schon sagtet, eigentlich eh an Wert verloren, auch wie der halt die letzten Jahre umgesetzt wurde. Und seit dieser Druck von den Ratings halt so stark wurde, da wurde ja das ja aufgeweicht wie sonst was. Man muss ja halt wirklich sagen, der Zeitpunkt war ziemlich identisch. Und man braucht auch die Star-Power im Grunde genommen, um halt diese Ratings treiben zu können. Die Frage ist halt nur, wie man es umsetzt. Was ich halt machen würde, das ist das Fantasy-Booking, ich würde halt einfach so einen Zusammenschluss halt wirklich groß ankündigen. Oder es muss halt als Storyline sein, dass halt wirklich jemand von War, der das Sagen hat, gegen jemand aus SmackDown, der das Sagen hat, oder McMahon-Family involviert oder sonst was, dass es halt da irgendwie einen Kampf gibt und sagt, na, wir müssen das so machen oder sonst irgendwas. Es muss eine Herausforderung da sein. Ich glaube, dann könnte das auch sehr gut funktionieren. Ich finde halt, wir haben zu viele Titel. Gerade bei den Frauen.
Ja, also da bin ich komplett bei dir. Also ich bin auch dafür, dass wir jetzt da wieder ein paar Titel zusammenlegen. Weil, wie viel waren es jetzt? Zuletzt 8, 9 oder so? Irgendwie so um den Dreh. Und das ist einfach zu viel. Und dass man jetzt da ein bisschen was zusammenfasst, finde ich absolut okay. Mein Gedanke dahinter war auch, weil wir haben ja diesen Fox-Deal da für SmackDown, der auch jetzt langsam so immer sich mehr manifestiert. Und meine Idee dahinter war auch, weißt du, Fox will große Zahlen und Fox fordert maximale Star-Power. Und dann ist es doch eigentlich so, willst du eine maximale Star-Power fordern, wenn man genau weiß, dass eigentlich auf einem anderen Sender quasi dieselben Leute laufen, also nicht dieselben Leute laufen, aber dass da quasi andere Leute laufen, die dann da exklusiv sind.
Aber
ich glaube, es ist, ja.
Also das ist die entscheidende Frage, finde ich. Setzt du als Sender darauf, dass du sagst, ich will meine eigenen Stars, weil die gibt's nur hier bei mir? Oder sagst du,
genau,
ich will die gleichen Stars, die aber auch der andere Sender hat?
Ich glaube, Fox wird es vor allen Dingen einfach darum gehen, Ratings. Und Ratings, müssen wir halt ehrlich sagen, wenn du halt eine Wochenshow hast mit allen Superstars, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die Ratings höher sind, als wenn du halt weißt, okay, da ist das, was wir eigentlich brauchen, was auch normal ist, halt eine Undercard, ein Under-Midcard dabei und Co. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Druck von Fox extrem werden dürfte. Und dass die WWE irgendwas machen wird. Und ich weiß halt, ja, ich glaube, Fox wird auch einfach so sagen, egal wie, wir brauchen Ratings.
Ja.
Und am Ende muss die WWE entscheiden. Und das meiste, was die WWE macht, oder ist eigentlich fast immer die Regel, wenn es halt darum geht, Ratings zu steigern, ist es halt, dicke Namen reinballern.
Fox bringt CM Punk zurück.
Genau. Nee, aber ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, man möchte maximal viele dicke Namen und du kannst nicht maximal viele dicke Namen, wenn du quasi das Roster in zwei Teile teilen musst. Und dann geht das irgendwie nicht mehr. Und irgendwie muss man das auflösen. Und das kannst du natürlich auch dadurch machen, dass du quasi die Titel vereinigst und dadurch einen Champion hast und damit schon mal den größten Namen, den vermeintlich größten Namen, quasi immer hin und her pendeln lassen kannst und der sich quasi aussuchen kann. Zugleich schaffst du damit natürlich auch so eine Art, wie soll man sagen, Unberechenbarkeit. Wo ist denn der überhaupt? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, ich glaube nicht, dass man den Roster-Split komplett abschaffen wird, aber ich glaube, man wird ihn noch stärker aufweichen, als das vorher der Fall gewesen ist. Und ja.
Aber dann kannst du doch jetzt auch erstmal sagen, ich entlasse nochmal 20 Wrestler, oder? Also, weil
ja, es werden halt
du
viele
hast ja jetzt schon eine große Mid- und Undercard. Und wenn du dann sagst, die Grenzen verwischen ein bisschen mehr, also dann weißt du, so, dann wird ja auf jeden Fall, jetzt als Beispiel, ein Rollins oder ein AJ werden dann Screentime bei Raw und bei SmackDown bekommen. Und gibt es bestimmt keine Spiegel-Promos mehr von unserem Freund Mojo Rawley.
Nee, es wird halt so sein, das ist ein Haifischbecken. Da wirst du halt dann ganz, ganz schnell haben, dass dann Leute wegfallen. Man, sind wir doch mal ehrlich, bei WrestleMania, es hat ja einen Grund, warum es halt zwei Battle Royales gab. Oder Multi-Tag-Team-Match, damit man halt irgendwie alle unterkriegt. Du hast halt da gemerkt, wie viele dabei sind, die auch eigentlich keinerlei Bedeutung haben.
Ja. Und zum Beispiel gerade bei den Frauen merkst du ja beispielsweise auch, dass du eigentlich viel zu wenige hast, um zwei Roster zu füllen. Also viel zu wenige Fähige, um es mal so ganz böse auszudrücken. Ne? Also das ist schon eine schwierige Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das werden wir dann ja nächste Woche hier im Podcast beleuchten. Wir haben trotzdem noch ein paar Punkte, die wir hier abhaken müssen, die eigentlich auch alle damit einhergehen. Ne? Also wir haben Becky Two Bells gesehen, was ich übrigens einen super niedlichen Spitznamen finde, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und die dann von Lacey Evans attackiert worden ist. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen schockiert gewesen, dass Becky Lynch, sag mal, kann das sein, dass die deutlich weniger Reaktionen zieht als noch vor 2-3 Monaten?
Oh ja. Das ist, man hat das Momentum komplett einfach verpasst. Auch durch das Booking der Fehde, wo man halt ehrlich sagen muss, es hat sich halt gezogen, wo wir auch sagten, oh Leute, mal ein bisschen weiter, nicht mal dieses hin und her und nochmal hin und her und nochmal hin und her. Das hat einfach sehr viel kaputt gemacht. Die letzte War-Ausgabe war halt nochmal super. Aber dann kommt noch WrestleMania Main Event, wo die Leute im Stadion, glaube ich, echt einfach nur hinüber waren. Dazu kriegst du dann noch ein Main Event, der eigentlich ganz okay war, aber abrupt endete und einfach keine Reaktion ziehen konnte, weil einfach dieser Pin, du hast es ja nicht kommen sehen. Es war ja nicht so, dass du jetzt mit sagst, ah, one, two, three, sondern es war einfach nur, ah, wie, Titelwechsel? Und jetzt hast du halt noch die Situation, dass die Jägerin den Titel hat. Und jetzt musst du noch zusätzlich eine Motivation eigentlich reinballern. Und die ist jetzt gerade noch nicht so richtig da. Also Becky hat jetzt richtig das Problem, dass sie, das Momentum ist weggegangen im Verlauf des Bookings bis, hätte eigentlich da sein müssen bis zum Finale und dann halt mit einem großen Knall. Bis zum Finale war es aber schon weg, großteils. Und dann kam der große Knall einfach nicht und ja, schade.
Ja. Kai, wie siehst du die Geschichte hier mit Lacey Evans und Beckys Entwicklung in den letzten Wochen?
Also ich fand es ja schon bei WrestleMania erstaunlich, dass eine Becky Lynch, also ich habe mehr erwartet bei Mania, hatte ich auch schon im Podcast gesagt. Muss aber jetzt auch sagen, dass ich das mit Lacey Evans an sich ganz gut finde. Klar, die ist irgendwie gar nicht etabliert und ist sonst immer nur dumm rumgelaufen und hat gewunken. Aber was ja auch ein Champion braucht, sind Aufbaugegner. Und wenn jetzt eine Lacey Evans okay Leistungen gegen eine Becky Lynch zeigt und dann trotzdem verliert, geht dann Lacey Evans als Gewinnerin raus, meiner Meinung nach. Und eine Becky Lynch auch, weil sie konnte mal wieder jemanden platt machen.
Genau das finde ich nämlich jetzt fatal. Weil du hast Becky dermaßen hochgepusht, dass sie genau in diesem Moment, wenn sie den Titel hat, und nicht nur einen Titel, sondern beide Titel, also quasi im Visier aller Damen und vor allem der Top-Damen, finde ich fatal, wenn du genau in diesem Moment nicht ein Payoff machst von irgendjemand anderem oder halt von wegen ja, Rache oder dass irgendjemand anderes mit einem großen Standing, es hätte auch eine Asuka rauskommen können. Dann hätte
hatten ich gedacht, wir auch schon.
Oh. Ja, aber es wäre einfach dann der Moment gewesen, von wegen so, wenn da jetzt jemand rauskommen wäre und hätte sie attackiert oder provoziert, der eine wirkliche Gefahr darstellt und auch dieses Standing hat, dann wäre nämlich bei mir wieder das Gefühl von wegen so, ey, scheiße, ich muss mich auf ihre Seite ja wieder schlagen. Ich muss Becky supporten oder halt emotional, nee, ich dieses Duell, oh Mist, das ist echt eine Gefahr. Und jetzt ist halt Lacey Evans, mit der ich, sorry, ich kann halt noch nichts mit ihr anfangen. Ich finde den Push viel zu früh, sie hat einfach nicht das Standing. Und ich finde, genau im jetzigen Zeitpunkt ist es halt absolut falsche Gegner.
Aber ist das nicht meistens der Sinn von einem Push, dass du jemanden pushst, wo du sagst, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet? Also, weil so,
ja, aber das ist schon sehr von 0 auf 100. Also ich war jetzt auch nicht jemand bei NXT, der da was
gerissen hat. Ja, aber der Vorteil ist auch bei der Lacey Evans, dass du ja nicht weißt, was kommen wird. Hättest du jetzt eine Sasha genommen, hättest du gesagt, hätte ich schon gesehen. Bayley habe ich schon gesehen. Asuka habe ich schon gesehen. Charlotte habe ich schon gesehen. So, bei Lacey Evans kannst du wenigstens sagen, das ist ein frisches Match, wo sich eine Becky beweisen kann. Also,
ja, ist aber ein bisschen traurig, wenn das einzige Argument ist, es ist eine frische Ansetzung.
Also
du hast auch damals, als Stone Cold den Titel gewonnen hat, hast du auch nicht anschließend gesagt, ah, wir nehmen ja jetzt, dann nehmen wir den Hurricane als Gegner. Das geht nicht.
Außer
in dem Moment, wenn du jemanden on top hast, musst du genau die Leute, zumindest in dem Moment einsetzen, die halt genau daran kratzen, die genau dir diesen scheiß Titel abnehmen wollen. Die nämlich auf deinem Level sind, die genau eine Gefahr darstellen, meiner Meinung nach. Ja. Zumindest jetzt nach Mania hätte es einfach ein dicker Name sein können. Danach, wenn halt.
Nenn mir einen.
Etabliert
nenn ist. Nenn mir einen vernünftigen Namen.
Was? Ich hätte auch kein. Ich hätte kein Problem mit Asuka gehabt.
Wir haben doch gesehen, dass du mit Asuka keine Fehde aufbauen kannst.
Drehst du Asuka zum Heel? Lässt die beiden noch kurz zusammen antreten, drehst du zum Heel und dann. Das geht schon irgendwie.
Ja, aber die muss ja noch das gleiche Problem, dass die Fehde dann super einseitig ist, weil eine Asuka kein Englisch kann.
Es geht ja nicht darum, wie die Fehde jetzt umgesetzt wird, sondern einfach, dass du vom Emotionalen her dich nicht vom Becky löst. Jetzt hast du halt jemanden, sorry, Lacey Evans zieht halt noch nicht wirklich die Mega-Reaktion oder so, die du halt als Fan auch nicht als große Gefahr siehst. Und deshalb, das Momentum von Becky wird jetzt immer kleiner. Ich finde halt, das ist eine gefährliche Sache, weil wenn du jetzt eine Asuka raushaust, es ist egal, es ist für einen Wrestling-Fan, die meisten erinnern sich halt noch nicht mal groß, ja, war das jetzt vor 2 Monaten oder war das vor einem halben Jahr, dass die mal gegeneinander standen, sondern lass eine Asuka rauskommen, meinetwegen ein Handshake andeuten, die muss noch nicht mal was sagen, und dann einen Turn, und dann zerlegt die Becky erstmal richtig. Und dann hängst du da, oh shit, Moment mal, du zerstörst gerade diejenige, die wir ja so pushen wollten, die es endlich geschafft hat, und dann hast du eine Gefahr. Und dann hast du wieder die Emotionen bei den Fans, dass die halt sich wieder zu Becky wieder mehr hinstellen und halt dieses Momentum nicht verschwinden. Ich finde halt wirklich, dieses Momentum darfst du nicht verlieren. Das ist einfach zu groß und das kannst du nicht nochmal aufbauen danach, wenn es weg ist.
Ich finde auch, dass eine Becky hier nicht gut dargestellt worden ist im Sinne von, A, dass sie, ich finde, dass sie sehr viel von ihrer Coolness verloren hat, weil sie jetzt wieder Becky Strahlebacke ist. Und dann, dass sie quasi jetzt in 2 aufeinanderfolgenden Sendungen jeweils niedergestreckt worden ist und mehr oder weniger, ne, die Doofe gewesen ist, finde ich auch nicht, finde das alles nicht ideal. Das ist das typische problematische, nachdem ein Top-Babyface den Titel gewonnen hat. Echt schwierig. Ich bin da auch jetzt kein großer Freund von, bin da eher auf der Seite von David, muss ich sagen. Ich finde auch, dass Lacey Evans nicht auf dem Standing ist, dass man sie jetzt da hinstellen müsste, weil klar versucht man sie jetzt natürlich so ein bisschen zu Lasten von Becky so ein bisschen anzuheben. Das hätte man aber auch ein bisschen später machen können, nachdem sie sich etabliert hat, weil, sind wir ehrlich, Lacey Evans war in den letzten Wochen eher die Witzfigur, die ab und zu mal reingekommen ist und Hallo gesagt hat. So. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben noch ein bisschen Tag-Team-Geschichte, die wir hier abfrühstücken müssen. Wir haben einmal das Match, was wir uns schon bei WrestleMania erhofft hatten. Wir hatten jetzt plötzlich in einem, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, einem Wegwerf-Match die Usos gegen die Hardys und die Titelwechsel. Und ja, dann die Herausforderung der Raw-Champions an die SmackDown-Champions. Das heißt, jetzt kriegen wir nächste Woche wahrscheinlich ein Champions-versus-Champions-Match und dann auch wieder nur ein WWE-Tag-Team-Championship-Team. So, gar nicht so einfach auszusprechen.
Da habe ich was verpasst. Wann gab's denn die Herausforderung?
Die gab's per Twitter.
Ja gut, dann ist es groß.
So wie man es halt groß aufzieht,
weißt du? Ja gut, okay, klar, also. Bin auch dafür, dass wir nächstes Jahr die WrestleMania-Feed einfach mit Undertaker über Twitter aufziehen. Sondern schreibe so, ey, Undertaker, krass alter Sack. Undertaker sagt, pass mal auf, Fehde steht.
Ja, ich find's halt schade, dass du halt so einen Moment bei WrestleMania, wenn du überlegst so, ja, wow, hier sind die Hardys Champions. Was haben die noch bei WrestleMania gemacht? Ah ja, die haben ja 18 Minuten lang ihren Theme-Song spielen lassen und standen sonst nur in der Ecke, als das Match losging.
Aber ich fand's halt geil, dann hast du wenigstens auch einen coolen Moment bei SmackDown. Also natürlich ist es blöd, du kannst immer sagen, bei Mania wär's besser gewesen, sehe ich auch so. Aber auf der anderen Seite hast du wenigstens auch so, ach guck mal, SmackDown war ja auch ganz cool.
Ja, aber dann packt die Hardys halt nicht in so ein komisches, sinnloses Match bei WrestleMania, sondern dann macht lieber ein Segment, wo die Usos die Backstage kaputt hauen und die deshalb WrestleMania verpassen, wie sie das Match nicht kriegen.
Ja, aber die Usos sind ja Ehrenmänner, die greifen die nicht Backstage an.
Ja, aber du weißt, ich meine, irgendwas muss dann passieren, das kannst du nicht so booken, dass du am Vortag, beziehungsweise ein paar Tage vorher, die in ein Match reinballerst, wo die halt noch nicht mal irgendwie im Spotlight waren.
Du kannst ja twittern. Kannst du sagen, ey Leute, morgen habt ihr Bock? Fragezeichen.
Ja, Hashtag.
Einfach Aubergine schicken und Fragezeichen.
Nur um mal den Twitter-Verlauf hier mal zu aufzubauen. Zack Ryder schreibt: Major Brothers versus Hardy Boys, Fragezeichen, Hashtag SmackDown Live, Hashtag Tag Team Titles. Und daraufhin antwortet Matt Hardy: Winners take all in Montreal. Got a hell of a ring to it. We're down. Hashtag Raw, Hashtag SmackDown Live.
Das wurde bestimmt 3,5 Milliarden Mal geteilt, ne?
Das habe ich hier leider gerade nicht, aber das war der offizielle, wurde nicht angezeigt. 139 people are talking about this.
Weißt du, das ist richtig Main Event.
Ja, aber das ist ja aktuell, ne? Also das ist ja, wie viele Leute gerade darüber reden. Also komm.
Und wenn das Match kommt, dann alle überrascht so, wir wussten gar nicht, wieso haben wir jetzt ein Match?
139 Leute mögen das. Ja, ich finde den Aufbau auch ein bisschen komisch. Ich hätte lieber das große Match zwischen den beiden gesehen bei WrestleMania, habe ich auch schon gesagt.
Aber es passt doch ein bisschen zu den Titeln, oder? Also wertlos, wie der War-Titel ist.
Na, ganz im Ernst, frag mich, warum man das mit Ryder und Hawkins gemacht hat. Da komme ich auch nicht drüber. Das ist alles gerade furchtbar. Auch da gerne einen Titel, weil ich glaube, wir haben genug patente Tag-Teams da, um einen Titel auszufechten. Für zwei Teams, für zwei Titel ist es einfach zu wenig, genauso wie bei den Damen und bei den Damen-Tag-Teams. Ich glaube, das würde dem Titel gut tun, da ein bisschen mehr Wettbewerb zu kreieren, wenn man das überhaupt will. Ich glaube halt, dass ich weiß halt nicht genau, was da die Pläne für die Tag-Team-Titles sind, ob man da den Weg gehen möchte.
Wow, es hat halt einmal ganz kurz, es hat wirklich nur 120 Retweets und unter 1000 Faves. Ja, okay.
Läuft.
Leute, so macht man Social Media, ne?
Das ist virales Marketing.
Ja.
Ja, wirklich. Vielleicht nächstes Mal doch lieber Dickpick.
Das sind garantiert mehr Retweets.
Frag mal Matt Riddle.
Genau. Wir haben noch andere Tag-Team-Geschichten. Wir haben natürlich die Iconics, die neue Damen-Tag-Team-Champions bei WrestleMania geworden sind. Und Paige, die sich ja ein, die sich ein Match der beiden angeschaut hat und dann gesagt hat, nächste Woche bringt sie ein eigenes Tag-Team. Was kriegen wir da? Glaubt ihr, wir kriegen die Sky Pirates? Glaubt ihr, wir kriegen Natalya und Beth Phoenix? Oder wir kriegen irgendwas ganz anderes?
Warum hat eigentlich Paige dann so gesagt, so I'm back? Glaubt ihr, Paige tritt irgendwann wieder in den Ring? Nein, oder? Es war einfach nur so, weil das ihr Catchphrase ist, oder?
Ja, es hieß ja auch mal, dass sie eventuell wieder in den Ring steigen können würde, täte und so. Dass sie angeblich etwas fitter sein oder dass da die Ergebnisse wieder besser sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber auch gerade nicht, welches Tag-Team sie da mitbringen könnte und vielleicht managen sollte. Ich meine, Sky Pirates wäre halt so naheliegend irgendwo. Kann ich mir aber irgendwie schlecht vorstellen, muss ich sagen. David, wie siehst du die Geschichte?
Eigentlich ist es mir relativ egal. Von meinem Fanherz her würde ich einfach sagen, Paige macht ein Comeback, es darf halt wieder kämpfen zur Überraschung und bringt direkt nur AJ Lee mit.
Na klar, einmal ihr Fantasy-Booking.
Das sind übrigens die meisten Kommentare unter dem Video bei WWE. Es sind da wirklich so von wegen so AJ Lee. Irgendwie tippt jeder, wenn man an Paige denkt und taggt ihm AJ Lee. Ich glaube, da ist einfach irgendwas verbunden. Naja, ich würde, wie gesagt, das ist nicht mit Verstand, das ist einfach nur jetzt Fanherz, Fanbooking.
Mit der Hose!
Ich weiß es halt wirklich nicht. Vor allen Dingen ist halt der Tag-Team-Frauen-Champion-Titel, der ist halt, ja, wieder Superblow, ne? Irrelevant.
Genau das.
Ich bin für die Nasty Boys.
Nasty Boys waren auch Tag-Team-Champions.
Ja, deswegen ja.
Nee, naja, Jax am besten noch mit Sullivan zusammen. Gibt's dann mixed alles.
Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Was sind jetzt eure Hoffnungen hier für die nächsten Wochen? Wir haben ja noch so ein paar Kleinigkeiten gehabt, die einfach so ein bisschen da gewesen sind, um den Shake-Up anzuheizen. Wir hatten noch einen Samoa Joe, der hier sich mit Braun Strowman ein bisschen gerauft hat. Wir hatten Randy Orton und Kevin Owens, die nochmal ihre Finisher zeigen wollten. Ich glaube, das war einfach nur alles so ein bisschen, ja, Attention-Grabbing. Also so ein bisschen
wie geil war bitte die Aktion von Randy Orton, als er die Arena verlassen hat.
Super.
So nach dem Motto, ich kann nichts sehen, das Licht blendet mich so. Randy Orton ist, also, das kann sich auch nur ein Randy Orton erlauben, oder? Das ist wirklich ein so geiler Typ, wenn er Bock hat. Ich finde es schon sehr witzig.
Der ist aber momentan gut drauf, da merkst du, dass er gerade Bock hat.
Ja, das merkst du auf jeden Fall. Aber wie ist denn jetzt euer Gefühl für die nächste Woche? Was sind da eure Erwartungen?
Also, die Sache mit Braun Strowman hat mich sogar jetzt ganz, ganz kurz gedacht, ich glaube, das war sogar aus dieser Woche jetzt die Aktion, die mich am meisten auf den Shake-Up gehypt hat. Weil ich fand diese Begegnung von Strowman und Joe im Ring ziemlich geil, muss ich sagen. Und das wäre auch ein Match, auf das ich wirklich Bock hätte. So, und dann, wenn ich dachte, ach man, wenn so ein Strowman mal zu SmackDown kommt, würde ich nehmen. Weil das ist natürlich, ist jetzt irgendwie auch extrem abgekühlt, aber der hat sich jetzt ja auch körperlich nochmal viel krasser gemacht und ist ja auch trotzdem irgendwie ein großer Name, kann man ja nicht anders sagen. Das war so eine Sache, die mir gezeigt hat, ach, nächste Woche, da können schon, glaube ich, ganz geile Sachen passieren.
Ich habe ehrlich gesagt, also sonst, ich liebe Shake-Up, beziehungsweise früher halt die Draft, einer meiner Lieblingsmomente. Ich habe wenig Erwartungen. Ich weiß auch momentan, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, ich habe keine Ahnung, was WWE fort oder ob da überhaupt ein längerfristiger Plan ist. Es ist halt jetzt alles so viele Sachen angeteasert, gerade halt die Sache mit der Titelvereinigung, das ist halt wirklich interessant für mich. Aber ich kann mir halt, ja, bei SmackDown kam ich halt mir ein bisschen vor wie eine Überbrückungsshow.
Ja.
Das war halt irgendwie so, ja, wir müssen jetzt was machen, wir müssen eine Show füllen, aber da war jetzt nicht wirklich so, dass ich gesagt, wow, oh mein Gott, ich muss jetzt nächste Woche unbedingt dabei sein und mal schauen. Ich gebe auch zu, das hat ein bisschen was mit meiner Resignation am WrestleMania-Wochenende, glaube ich, auch zu tun. Also ja, ich bin halt kein Hater, aber ich bin jetzt der grummelige alte Mann, Der einfach, ja, WrestleMania hat mir einfach gezeigt, wie aufgebläht der Kader ist und wie uninspiriert das Booking ist momentan von dem Booking-Team. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach mein Problem, dass ich die ganze Zeit einfach nur das Gefühl habe, mir ist egal, ob Shake-Up oder wer jetzt in welchen Roster ist, sondern ich möchte jetzt endlich mal wieder vernünftige Storys haben.
Wir hatten Kofi.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber wie geht's mit den Champions weiter? Also gerade mit Kofi und Seth Rollins. Ich habe das Gefühl, die hängen gerade, obwohl sie jetzt gerade eigentlich so einen großen Moment hatten, die hängen schon wieder so ein bisschen gefühlt in der Luft, Kai.
Ja, das war jetzt auch eine Folge der After-Mania-Show, ne? Also da wird jetzt ja nicht direkt sagen, so bums, jetzt kommt die und die Fehde, sondern also so Raw After-Mania, das ist also nach WWE ist das eh ein Selbstläufer, da kommt nächste Woche der Shake-Up, so, und dann wird's in Richtung Money in the Bank gehen, dann werden Fäden aufgebaut, so. Ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt, zack, direkt, jetzt geht's weiter. Also, weißt du, jetzt sozusagen in der Luft zu hängen, ich finde, das ist eine bisschen übertriebene Kritik.
Aber genau das war immer das, was eigentlich WWE nach WrestleMania gut machte, was auch für mich eigentlich wichtig war. Ich weiß halt noch, wie halt Brock Lesnar debütiert war und dann John Cena da war. Eben dieser Moment von wegen, okay, jetzt hast du einen neuen Gegner. Jetzt geht quasi die nächste Season los. Und das Problem von Kofi und Rollins ist halt für mich, ich weiß es halt nicht, wer jetzt der nächste Gegner ist. Okay, ich habe halt gelesen,
deswegen sollst
halt
du nächste Woche einschalten.
Ja, Moment. Es fehlt mir aber die Spannung für mich von wegen so, oh mein Gott, jetzt kommt es da wirklich zum Zusammentreffen. Es wäre zum Beispiel für mich, wenn du halt das gemacht hast bei War mit, okay, Match wird unterbrochen, hätte es für mich dann Sinn gemacht, wenn du da den Grund für die Unterbrechung machst, der nächste Gegner. Dass der halt sagt von mir so, nee, ey, hör mal, ich will den Titel haben. Oder ich nehme ihn dir ab oder sonst irgendwas. Dass halt da wirklich jemand Dickes dann auftaucht und sonst was. Ja, ich sehe es halt gerade ein bisschen wie Olaf, dass halt bei dir jetzt das Problem haben, jetzt haben sie den Titel, der große Pop ist halt da gewesen. Aber dieses, ja, was jetzt? Und ich finde halt schon, dass selbst wenn es nur eine Ausgabe ist, du eigentlich genau in diesem Moment die neue Season mit dem Knall startest, von wegen, ich bin dein neuer Gegner. Und das fehlte mir.
Ja, mir auch. Deswegen, ich fand das alles sehr nett, aber nett ist halt auch der kleine Bruder von jemand anderem. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt wirklich noch mal so ein bisschen Wendung in die ganze Geschichte reinbringt. Ich meine, genug Leute sind da, genug Talents sind da. Da wird ja wohl auch dann quer durch alle Roster gedraftet werden und geshaked, geschuckt werden. Ich rechne inzwischen damit übrigens, das war Sanity, bei NXT UK sehen und dadurch jemanden wie ein Big Damo und einen Alexander Wolf dann auch häufiger mal bei der WXW wiedersehen. Also was, das kann ich mir halt alles vorstellen. Ich hoffe, dass der Shake-Up da ein bisschen nicht nur Bewegung reinbringt, sondern auch einfach ein bisschen Kontur in das gesamte Produkt reinbringt wieder. Das ist so ein bisschen was, was fehlt. Ja, auf jeden Fall werden wir mal sehen, wie das dann jetzt dann nächste Woche weitergeht. Aber ich glaube auch, wir können dann hier den Deckel auf unser Hauptthema drauf machen. Es sei denn, einer von euch beiden will noch was sagen und schreit jetzt ganz laut, ich sofort jetzt hier.
Ich sofort jetzt hier.
Ich auch.
Ich war Erster. AJ ist ja auch nicht mehr lange da, ne? Also jetzt so, generell vom Alter jetzt gesehen, ne? Also sagen wir jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, 2-3 Jahre. Wird es nicht mal Zeit, dass wir jetzt irgendwann mal eine vernünftige Reunion von Finn Balor, dem Club und AJ bekommen?
Der Club also, geht zu das, New Japan.
Das wäre doch... Oh Mann, das wäre doch wasted potential, das nicht zu machen.
Ich glaube nicht mal, dass es mit dem Club vor dem WWE-Crowd so groß wäre.
Kann auch sein, dass ein AJ alleine größer ist, meinst du?
Ja. Ich glaube nämlich, dass das mit dem Club, das ist so ganz nett für die Smart Marks, aber ich glaube halt schon, dass bei WWE das Publikum halt einfach aus sehr vielen Marks besteht und glaube, dass die nicht da unbedingt jetzt so, oh mein Gott, weil die halt nicht New Japan verfolgt haben und Co.
Die aber halt, Marx
wir wissen die vielleicht, dass, da gibt es das mal, aber ich glaube nicht, dass die Verbindung da ist. Was ich noch sagen wollte, ich finde es furchtbar, dass es anscheinend jetzt demnächst eine Fehde zwischen Roman Reigns und Baron Corbin gibt. Also ich finde es wirklich furchtbar. Das ist einfach so richtig, boah, ich weiß schon, wie die ablaufen wird. Und nee, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich weiß, Baron Corbin sollte jetzt der Boomer sein wegen Angle.
Nur, dass die Rache verkört. Hallo?
Ja, genau, das ist halt mein Problem, dass ich jetzt nach Roman Reigns Comeback wieder das Gefühl habe, man macht wieder genau dasselbe. Wir geben euch vor, wie ihr zu reagieren habt und wir machen das so und so und ihr sollt dann gefälligst an Baron Corbin ausbuhen und Reigns feiern. Aber Baron Corbin ist halt ein egal. Also wird man noch nicht mal buhen und das ist dann halt so irrelevant, Fehde. Entschuldigung, wollte ich mal sagen.
Ja, also der Club hat ja den Vertrag, das Vertragsangebot abgelehnt und es wird ja gemunkelt, wo sie hingehen könnten. New Japan wäre eine Variante, All Elite wäre die andere Variante. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Reunion nochmal sehen werden. Aber so, egal wie, also ich hoffe einfach, dass sich da ein bisschen was tut. Baron Corbin gegen Roman Reigns fände ich furchtbar. David?
Eine Frage habe ich noch, und zwar AEW hat ja jetzt anscheinend einen TV-Deal.
Yes.
Wo wird man die dann sehen oder was erwartet ihr davon?
Das ist noch nicht bekannt, wo man ihn sehen, wo man sie sehen wird. Das heißt nur, und dass
mit wem haben sie den Deal?
Mit Warner. Oh. Mit Warner, mit der Warner Media Group, und das ist der die Gruppe, die quasi TNT, TBS, aber auch sowas wie HBO inne hat. Aber wo sie jetzt genau landen werden, das wird erst noch geklärt werden. Genauso ist auch noch nicht ganz klar, wo sie dann eben den Pay-Per-View ausstrahlen werden, also Double or Nothing, wo der laufen wird, ne? Am 25. Mai. Auch da gibt es ein paar Gerüchte, also nicht Gerüchte, aber es ist noch nicht offiziell angekündigt worden. Also Fight TV ist natürlich da wieder ein Kandidat, aber welche Kabelanbieter das dann ausstrahlen werden, ist noch nicht bekannt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, und wir werden da natürlich auch hier eine Ausgabe dann darüber machen, also sowohl über Double or Nothing als auch dann nochmal über All Elite Wrestling, wenn dann wirklich alle Informationen soweit sind, weil das ist ja auch was, das interessiert euch da draußen, das kriegen wir immer wieder mit, und es ist aber einfach noch zu wenig Handfestes da. Das ist das, was mich am meisten stört. Ich meine, der Double or Nothing ist jetzt in ja knapp einem Monat und wir wissen nix. Ne? Also das ist ja irgendwie so das Merkwürdige an der Sache. Also klar, wir wissen die Matches so ungefähr, aber wir wissen nicht, wo wir es angucken können, und das ist natürlich schon so ein bisschen schwierig.
Aber zumindest der Partner, mit dem sie den Vertrag haben, das ist aber schon keine kleine Nummer, mein lieber Schulli.
Nee, na ganz klar. Also das war ja von vornherein klar, dass das da eine große Nummer werden könnte. Und werden wir mal sehen, wie das dann dargestellt wird. So wie ich das ja mitgekriegt habe, soll das ja jetzt irgendwie in den kommenden Wochen angekündigt werden und auch den Investoren, also den Sponsoren und den Werbepartnern dann auch unterbreitet werden, damit die quasi dann für die zweite Jahreshälfte beziehungsweise für den Herbst dann da quasi auch Werbung schalten können und so ein Kram. So habe ich das verstanden.
Ich bin gespannt.
Ich auch. So, Fragen haben wir auch noch jede Menge. Und vor allem, was ich ganz vergessen habe, da hat der Kai mich heute schon wegen angesprochen. Wir haben ja auch auf Patreon und Steady, um hier den kleinen Werbeblock einzubauen, haben wir ja schon das erste neue Goal nach dem Update geknackt. Sprich, die 105 Supporter haben wir voll. Mega geil. Ich bin total überwältigt fast schon. Und deswegen gibt's da auch...
Wir,
ne? Sind alle überwältigt. Und deswegen gibt es das erste Gewinnspiel, was wir da offiziell angekündigt haben. Und Kai, was haben wir denn da? Mach mal den Sack auf.
Ja, also das Wichtigste.
Nein, nicht.
Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir wieder diesen geilen Funko Seth Rollins haben. Und zwar nicht den stinknormalen, sondern wir haben diesen geilen weißen, der meiner Meinung nach super geil aussieht, der von SummerSlam, wo er Sethy Two Bells wurde. Dann haben wir noch einen Headlock-Zipper, die wir bei SL Wrestling anbieten. Und der andere Preis ist das Buch von Jim Smallman, I'm Sorry, I Love You. Was ich unbedingt noch lesen will.
Tja.
Von daher sollte ich da auch gewinnen, finde ich.
Diese Ausgabe nicht mehr, genau. Das ist auf jeden Fall dann das exklusive Supporter-Gewinnspiel, wo ihr da mitmachen könnt. Alle Supporter nehmen automatisch dann teil. Schaut da gerne auf unseren entsprechenden Seiten vorbei. Ansonsten leiten wir dann hier über zu den Fragen. Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de oder ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Haben wieder ganz, ganz viele gemacht, jetzt gerade zwischen den Pay-Per-Views und WrestleMania und so weiter und so fort, kam da jede Menge rein, und deswegen starten wir auch gleich mal durch. Der Kollege Flachzange, passend zu WrestleMania, fragte, warum wird Baron Corbin eigentlich als Favorite Son angekündigt? David frage ich besser nicht. Kai?
Ich habe aber gerade ein riesiges Fragezeichen über den Kopf.
Also ich habe mitbekommen, dass sie es gemacht haben, aber ich weiß nicht warum, keine Ahnung, vielleicht weil wir ihn sehr gern haben.
Das ist ironisch gemeint. Das ist genauso, ne? Also das ist einfach so, das ist quasi eine Beleidigung gegen die Leute, weil er ja so scheiße ist und so.
Ja,
das ist ironisch gemeint. Das ist eine reine Heel-Provokation, nicht mehr.
Ja gut, das habe ich mir gedacht, aber ich dachte, da wird es vielleicht wieder so Olaf-mäßig irgendwas hinterstecken, so nach dem Motto, ja, damals 1940, da gab es mal einen Catcher, der wurde auch immer so angekündigt.
Nee, gibt's nicht, tut mir leid.
Einfach nur sehr witziger Baron Corbin.
Genau, und der Kollege Flachzange fragt auch, kennt ihr Subway Mania, und wenn ja, was haltet ihr davon? Ich habe heute den Clip rumgeschickt, David hat es nicht bekommen, vermute ich mal.
Doch, den habe ich bekommen.
Ach, aber das Handout nicht, oder was?
Ja, ich kann da nichts dafür, wenn ich Facebook spinne. Ich habe auch bei mir in der Redaktion nur die Hälfte der Messages bekommen. War furchtbar. Aber Subway Mania, ich habe es mir kurz angeschaut. Ja, ich sag mal so, ich mache lieber persönlich Subway Mania dann bei Subway, wo ich mir dann ganz viele Sandwiches hole. Ich fand das jetzt nicht so doll. Weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand das halt einfach nur so ein bisschen, ja, trashig und wir versuchen Aufsehen zu erregen oder so.
Es ist ja so ein bisschen Backyard-Gedönse, aber ich find's halt doch auch irgendwie ganz lustig. Aber dann eben mehr auch nicht, dass ich mir das jetzt ganz oft anschauen würde auf YouTube.
Kai, wie ist deine Meinung? Das ist als Gag gedacht, ne? Ja. Und als Gag ist das schon wirklich ganz witzig. Also, komm. Dann sagst du ja, so Leute mit witzigen Wrestler-Kostümen, die prügeln sich in der Subway. Ist halt einfach funny. So, ist ein Internetvideo. Fertig.
Ja.
Und ist lustig.
Genau das.
Kurzweilig.
Ja. Der Fabian fragt per Mail, wie findet ihr die neue Aufmachung von NXT UK? Mich erinnert es immer wieder an Lucha Underground durch die verschiedenen Einspieler, die nicht zwingend im Ring- oder im Backstage-Bereich gezeigt werden. Der Kai ist, glaube ich, hier der größte NXT UK-Zuschauer von uns. Ich habe da zuletzt immer nur so bei Gelegenheit mal reingeschaut. Wie gefällt dir das?
Stimmt sogar. Also ich verfolge das sogar wirklich relativ aktiv, was mich selber immer wundert. Ja, ich kenne mich ja mit Lucha Underground zu wenig aus, aber ich finde trotzdem, dass wir doch auch sehr häufig ganz normale Backstage-Segmente haben. Also zwar nicht dieses, da steht einer im Mikrofon und interviewt einen, sondern du hast so dieses Wrestler unterhalten sich und eine Kamera hält drauf. Ja. Das finde ich an der Aufmachung ganz geil.
Ich glaube, das meint er.
Das hast du da auch nochmal anders als bei Raw, wo das so wirklich, also bei Raw wirkt es immer, ach, guck mal, wer da gerade steht, hallo. Und bei NXT UK ist es wirklich, da sind gerade zwei so eine versteckte Kamera filmt mit. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das hatte man ja auch damals, als Walter eines der ersten Male da war, wo sich dann Marcel Bartel und Eichner unterhalten haben. Mhm, dann kam so ein Walter dazu und du warst so, ach Mann, jetzt kann ich gerade so ein bisschen Mäuschen spielen Backstage. Also was das angeht, das finde ich wirklich sehr cool gemacht. Und generell mag ich die ganze Aufmachung von NXT UK nochmal besonders hier die Locations loben.
Mir ist gerade eingefallen, was ist eigentlich aus diesen ganzen Snapchat-Einblendungen und so geworden, die wir damals mal gehabt haben? Wisst
Snapchat
ihr das
ist
noch?
Tot.
Nee, aber wisst ihr das noch in den Einspielern, wo dann irgendwie bestimmte Wörter so ganz groß und so?
Das war scheiße. Wisst ihr noch, dass mit den Usos, wo immer diese Bars runterkamen?
Ja,
das genau. War kacke.
Ach, war das schön. Der Michael fragt, sollte man Asuka, Kairi Sane und Io Shirai zu einem Stable zusammenschließen und wäre Shinsuke Nakamura in einem frauendominierten Stable auch gut aufgehoben oder würde es ihm eher schaden? So, David.
Ich fände ein Stable nicht schlecht. Ich fand auch die Zusammenarbeit von den Zweien halt auch nicht so verkehrt. Allerdings, was hat ein Shinsuke da jetzt zu suchen, außer dass man jetzt sagt, ja, wir hauen jetzt mal die Nationalitätenkeule raus.
Ja.
Also, das wäre mir auch einfach zu reduziert auf die Herkunft.
Dann haben wir die nächste League of Nations, ist dann die League of Japan oder so.
Boah, ich wollte 1:1 den gleichen Witz machen, ich wollte sagen League of Japanese Nation.
Tut mir leid. Kai, hast du da noch eine dezidierte Meinung zu?
Nee, also, das wäre wirklich nur, ja, das sind halt die Japaner, ja, das ist ein Stable. Also, ja. Nee, brauche ich nicht.
Brauche ich auch nicht. Vor allen Dingen, du löst ja dadurch kein Problem. Also, ich meine, das Problem von Asuka, Kairi Sane und Io Shirai ist wahrscheinlich, dass sie
Englisch können.
Ja, also, ich glaube, bei Io ist es, glaube ich, noch halbwegs okay. Ich weiß nicht, ich glaube, als eine von den Japanerinnen spricht, glaube ich, ganz gut. Aber egal wie, also, du löst damit ja kein Problem, du dir einfach alle zusammen in ein Stable stopfst. Sondern du musst ja irgendwie gucken, dass du die anders präsentieren kannst. Und das ist, glaube ich, nicht damit getan, dass du einfach daraus ein Stable machst. Könnte man machen. Aber ob es dann irgendjemandem was hilft und auch nur, weil die alle irgendwie die gleiche Nationalität haben, bedeutet es ja nicht, dass es dann auch als Stable gut ankommen. Und insofern bin ich da kein großer Freund von. Und einen Shinsuke Nakamura, weiß ich nicht, was man mit dem gerade anfangen soll, außer, dass man dem vielleicht mal einen anderen Manteldesigner zur Verfügung stellen sollte. Der Michael hat noch geschrieben, ich lese immer wieder in den YouTube-Kommentaren, dass man nicht will, dass ein bestimmter Wrestler Champion wird, weil er oder sie schon zu oft Champion waren. Ab wann ist man denn zu oft Champion? Ab dem 3., 4. oder 5. Title Run oder doch erst ab dem 10. gewonnenen Titel? Tja, einfach keine YouTube-Kommentare lesen. Nein, Quatsch.
Man ist zu oft. Macht Olaf bei uns auch nicht.
Kai, du als alter YouTuber.
Genau. Ja, ich würde also, man ist zu oft Champion, wenn die Runs langweilig sind.
Ja.
Dann war man zu oft Champion. Wenn du jetzt irgendwie 14-mal Champion warst und die waren alle spannend, dann warst du auch nicht zu oft Champion. Wenn du aber 3-mal Champion warst und dann verstinke langweilig, dann sagst du, Ja, der war ja schon zu oft Champion.
Ja, vor allem, wenn er zu oft oder zu oft hintereinander im Fokus steht. Also wenn halt jemand, zum Beispiel Cena hatte mal eine Phase, ich glaube, das war so 2-4 oder 2-5 herum. Uiuiui, also das war halt wirklich, jeder Main-Event war immer Cena, Titel, Titel, verloren, dann wieder gewonnen, dann gehalten, gehalten, wieder verloren, wieder gewonnen. Also man muss halt das Gefühl haben, dass die Person im Main-Event auch was bringt an Spannung und an Geschichte und halt nicht einfach, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, wenn du das als Fan das Gefühl hast, der belegt einen Platz und macht ihn nicht frei.
Ja. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Fans damit ausdrücken wollen, wenn sie sagen, der ist einfach zu oft Champion gewesen. Auch diese schnelle, ja, wie soll man sagen, diese schnellen Ping-Pong
heiße Kartoffel.
Genau, ne, was wir da schon mal gehabt haben. Das muss übrigens später gewesen sein, David. Ich wollte dich da gerade noch ganz kurz hier mit John Cena. John Cena ist 2004 erst US-Champion geworden. Also ich glaube, das war eher so 2006, 2007,
glaube ich.
Ja, ja, so um den
Dreh. Das war da, als so PG anfing.
Ja, ja.
Na, das war das ganz schrecklich. Du hast auch gemerkt, dass da der Unmut aufkam, weil du einfach gespürt hast, der blockiert gerade einen Platz.
Was heißt, er blockiert gerade einen Platz?
Ne? Ja, also beziehungsweise so, du hast dich halt satt gesehen, es gab halt nichts Neues, es war halt quasi immer das Gleiche. Ein bisschen Roman Reigns halt wie die letzten Jahre. Du hast halt bei WrestleMania immer im Main Event, wo du halt denkst so, jetzt mal ein anderer. Und dadurch, wenn man jemand aus dem Titelgeschäft wieder rausgenommen wird, dann kann er ja später wieder reinkommen. Egal, ob er vorher 10 Titel hatte oder einen oder gar keinen.
Ja. Der Daniel hat mir gerade noch per Facebook noch eine Nachricht geschrieben, das haben wir noch nicht erwähnt, deswegen nehme ich es ganz schnell mit rein. Es geht um die Geldstrafe, die der Referee vom Main Event bekommen hat. Und er fragt, was haltet ihr davon? Ne, das geht ja darum, dass der Referee quasi hier durchgezählt hat, obwohl er hat sich ans Skript gehalten, hat aber durchgezählt, obwohl es offensichtlich war, dass die Schulter nicht unten gewesen ist. Bei WrestleMania Main Event zwischen Ronda Rousey, Charlotte Flair und Becky Lynch. Wir haben uns heute darüber schon so ein bisschen intern ausgelassen. Vielleicht packen wir das hier gerade noch rein, so als Abschluss mehr oder weniger. David, dein Punkt.
Ja, ich halte es total für sinnfrei, weil es war ja kein Vorsatz. Eine Geldstrafe macht dann Sinn, wenn du vorsätzlich gehandelt hast. Er hat meiner Meinung nach gar nicht richtig realisiert, dass die Schulter nicht unten war, weil der Blick ging woanders hin.
Ja. Kai. Ich
sehe es genauso wie David. Also, ja. Den jetzt dazu bestrafen, ist irgendwie das falsche Zeichen an deine Angestellten.
Genau das. Ich finde es auch unfair dem Ringrichter gegenüber. Er ist ja nicht der einzige verantwortlich in dem Moment. Ne? Du hast noch Leute in der Gorilla-Position, da hängt auch ein Vince McMahon mit drin. Und jetzt da quasi das, wie soll man sagen, eigentlich das kleinste Rädchen irgendwie da zu bestrafen, finde ich ein ganz, ganz mieses Zeichen, was da gesetzt wird, finde ich nicht gut. So, zurück zum Thema eigentlich. Der Michael hat mich eine ganze Menge an Fragen geschrieben, deswegen machen wir hier noch weiter. AJ Styles, Samoa Joe, Bobby Roode kamen von TNA zur WWE. Also AJ Styles streng genommen nicht, aber egal. Was glaubt ihr, warum ein AJ Styles direkt in den Main-Shows eingesetzt wurde und warum mussten Joe und Roode zuerst zu NXT? Zumindest bei Samoa Joe hätte ich erwartet, dass man ihn auch direkt in den Main-Shows einsetzt. Kai.
Ich glaube, AJ Styles war trotzdem noch ein viel, viel größerer Star als ein Joe. Also jetzt, um mal diesen Vergleich zu Joe zu nehmen. Der war halt riesig, dann auch natürlich. Du hattest ja auch dann noch diesen großen Hype durch das Wrestle Kingdom Match mit Nakamura und dann ist er noch überall getourt. Also ein AJ war einfach größer als ein Joe und hast ihn in den Rumble geschmissen. Ja, und dann wurde es nochmal viel, viel größer als überhaupt gedacht.
Ja. Sehe ich auch so. Also ein AJ Styles hat auch einfach ein größeres Standing gehabt insgesamt in der Welt des Wrestlings. Das muss man einfach so sehen. Ein Joe und Bobby Roode, so gut sie auch sein mögen, waren dann doch eine Stufe drunter und man hat ja auch gemerkt, was wenn man sich die Reaktion anschaut, wie da das Standing eines AJ Styles gewesen ist.
Ich glaube, Joe sollte ja auch, zumindest als er damals bei NXT auftauchte, gab es ja auch Meldungen, dass er dem Roster bzw. den Talents halt auch helfen sollte.
Genau, da war ja auch, glaube ich, erst gar nicht geplant, dass er überhaupt ins Main-Roster kommen sollte und im Endeffekt hat man halt gemerkt, wie gut der ist und dann haben wir gedacht, oh, okay, komm, dann doch lieber. Ich glaube, der hätte eigentlich, war es auch eher so geplant, dass der quasi so eine Rolle wie ein
Trainer.
Ja, wie ein Chris Hero quasi einnimmt. Also genau. So, der quasi die jungen Leute aufbaut, denen hilft und so weiter und so fort.
Und jetzt lieben wir alle AJ.
Yes, aber wir lieben auch einen Samoa Joe und manchmal auch einen Bobby Roode.
Nee. Nicht mehr.
Das Team ist super. Ich habe versucht, es nett zu umfassen, aber wahrscheinlich ist das richtige Geräusch dafür.
Musst du jetzt eigentlich alles rausschneiden, dann immer, wenn irgendwas ist, so einspielen.
Dann fragt er noch, habt ihr am Anfang auch geglaubt, dass Samoa Joe Samoaner ist? Ich hab das getan. Heute bin ich überzeugt, dass sich sein Ringname von seinem Familiennamen Sinoa ableitet.
Ich dachte bis jetzt gerade, dass Samoa Joe Samoaner ist.
Ich wollte es gerade sagen, hab ich schon geschämt, dachte so, jetzt krieg ich einen drauf. Ich dachte bis jetzt, ist Samoaner.
Ja, was ist er denn? Der kommt aus Kalifornien.
Ja, aber wie ist denn die Wurzeln?
Das ist eben gerade schwierig herauszufinden. Und ich glaube auch, dass da seine Wurzeln irgendwo liegen werden. Aber ich kann es ja auch nicht genau sagen. Aber ich habe auch immer gedacht, er wäre Samoaner. Mal weiter hier. Wie ist eure Meinung zur Taker vs. Batista-Fehde von 2007? Das ist ja eigentlich was für den David.
Ich fand generell, dass Batista und Undertaker bei SmackDown sehr starke Fäden hatten. Also die haben ja funktioniert zusammen.
Ja.
Also mehr muss ich da eigentlich nicht zu sagen. Das war eine gute Fehde.
Ja, sehe ich genauso. WrestleMania 23 müsste das ja gewesen sein. Ne? Ich weiß, dass ich damals überhaupt gar keinen Bock auf diesen Kampf gehabt habe und dann hat es irgendwie Klick gemacht und das fand ich richtig geil. So, Kai, willst du auch noch was ergänzen?
War das nicht die Fehde, wo auch irgendwann dann Mark Henry und Great Khali dazu kam?
Später, ja.
Okay. Das waren schlimme Zeiten. Aber Batista und Undertaker fand ich immer sehr cool. Das war jetzt so das, was für mich SmackDown dominiert hat. Also ja. Das war immer so, oh krass, da ist Batista. Wow. Also den hat man auch so auf dem Schulhof immer gehypt. Von daher mochte ich, dass die beiden gegeneinander gekämpft haben.
Hast du auch die Machine Guns gemacht, Kai?
Ey, die habe ich am Wochenende sogar gemacht. Du machst die Machine Guns
Pyro. Im Übrigen ein Entrance, der nur funktioniert, wenn Pyro kommt.
Ja,
das sieht total übel aus, ey. Ja.
Das ist richtig. Jetzt eine Frage, bei der ich sicher verarscht werde, wenn ich die vorlese.
Nein.
Habt mir eure Reviews zum 16 Karat Gold angesehen. Ich fand es echt cool, zu dem Namen und der Stimme endlich ein Gesicht zu bekommen. Was mir auffiel, also an mich gerichtet, du hast fast die gleiche Brille wie ich. Wirklich. Meine Bemerkung, Olaf, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine Erzählerstimme hast? Du könntest Hörbücher, Hörspiele einsprechen, wenn du wolltest. Erwähn das doch mal, und deswegen lese ich es auch eigentlich nur vor, weil ich genau weiß, dass ich gleich verarscht werde. Erwähn das noch mal im nächsten Podcast. Würde gerne hören, was deine Headlock-Kollegen dazu meinen.
Kai. Also solltest du verarscht werden?
Weil ihr mich aber sowas immer verarscht.
Ganz ehrlich.
Nein, warum?
So oft, wie sich Olaf verspricht, ne, bis der ein Hörbuch aufgenommen hat. Also wirklich. Da ist er so, der hat gar keine Kanne mehr Bock, am Knopf zu drücken, da zu schneiden.
So wie mit deinem Podcast.
Er spricht immer alles neu ein und wir kriegen das gar nicht mit.
Genau.
Nein, also ich meine, warum sollten wir dich verarschen? Ich meine, was die meisten halt nicht wissen, dass du halt erotische Goschenromane als Hörbücher einsprichst, aber ich meine, die klingen auch richtig gut, muss man ja sagen. Also,
das Stöhnen ist halt super realistisch, ne?
Sehr realistisch, vor allem, weil er auch nur die Frauen spricht.
Ja, also eigentlich nur die Frauen sind realistisch.
So.
So viel zum Thema, wir würden niemals dich verarschen, Olaf.
Niemals. So. Ich halte meine Stimme übrigens persönlich nicht für so angenehm, dass ich Hörspiele oder Hörbücher einsprechen könnte.
Meine Frage, wenn ihr das erstmal einen Podcast gehört habt, wo ihr mitgesprochen habt, habt ihr dann auch diesen schlimmen Moment, eure Stimme zum ersten Mal zu hören und zu denken, was, ich klinge so?
Ich kann das halt von YouTube, ne?
Ja.
Ja. Aber hattet ihr das nie beim ersten Mal, also wenn ihr das hörtet?
Hattet ihr das nie beim ersten Mal?
Als ihr das komisch fandet? Als eure Mutter reinkam und sagte, was machst du da, Scheiße?
Nein, also Podcast. Da kann das doch jeder, dass wenn man sein schönes erste Mal auf Band hört, dass man denkt, hör, was ist das denn?
Und man lernt ja auch so ein bisschen mit der Zeit dazu, wie man sprechen muss, wenn man Podcast aufnimmt und so. Also die meisten.
Ja, manche.
Manche, wenige. Hm. Keiner.
Alle, die Olaf heißen.
Ja. Der Nico fragt, mich würde interessieren, ob die Superstars sich privat auch mit dem Künstlernamen oder mit dem richtigen Namen ansprechen. Sowas bekommt man ja eigentlich nie mit vor der Kamera. Wird ja immer im Charakter gesprochen, nur ganz selten rutscht da mal der echte Name durch. Wie ist das wirklich bei Freunden? Versucht man auch da privat mit dem Charakternamen zu interagieren, damit man sich on-air oder on-camera nicht verplappert? So, passend dazu. Gibt es dazu Informationen?
So. Also ja, ich sehe es einfach nur, wenn ich mir so Instagram-Sachen angucke, also die sprechen sich ja super oft einfach mit dem privaten Namen an. Also auch so beim Cesaro und Sheamus und mit Rusev oder auch mit Xavier Woods, irgendwie Austin Creed. Also die sprechen sich eigentlich, oder auch dann Rollins als Colby Lopez oder so, die sprechen sich eigentlich fast immer bei den Sachen, die ich sehe, mit den privaten Namen an.
Ich glaube, das entwickelt sich wie halt in echt aus. Auch entweder hat jemand halt einen Kosenamen, der kann vielleicht sogar der Name sein. Man weiß ja, dass privat halt Triple H halt wirklich von Shawn Michaels immer Hunter genannt wird.
Ja.
Aber zum Beispiel Batista wird halt immer Dave genannt auch. Also ich glaube, das ist einfach so wie im Privaten. Das ergibt sich, aber das ist nicht im Hinterkopf wegen, ah, hier, ich will jetzt keine Fehler machen, on air.
Ja. Ja, ich glaube, es kommt auch ganz stark auf die Namen an, tatsächlich. Also, und wie die Namen zustande gekommen sind. Also, manche Künstlernamen entwickeln sich ja auch quasi aus den echten Namen. Und entsprechend glaube ich, da Das ist mal so. Also, was ich bis jetzt bei Wrestlern kennengelernt habe, sind beide Varianten. Dass da sowohl der normale Name benutzt wird, als auch der Künstlername.
Sheamus nennt doch Cesaro immer Big Tony.
Ist das so?
Ja, super witzig.
Na gut. Der Frank fragt per Mail, hat Walter die gleiche Musik wie Marcel Bartel? Ich glaube ja, oder Kai?
Ich glaube nicht. Also, ich bin mir gerade, es kann sein, dass sie es wieder zurückgeändert haben, aber der, ich glaube, Junior, also Marcel Bartel, kam am Anfang einmal mit Ringkampf rein, dann irgendwann nicht mehr. Und dann, ich weiß es gar nicht mehr, wie es bei European Union ist, also.
Die haben eine andere.
Also, weil sie haben es auf jeden Fall bei Bartel mal gewechselt. Also auch irgendwie erst Ringkampf, dann nicht und dann, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder doch machen, keine Ahnung.
Ich habe jetzt zuletzt kein Einzelmatch von Marcel Bartel
gesehen. Ich hatte auch nicht. Bei WWE, war das nicht beim Tryout?
Wann war das Tryout, Mann?
Weiß ich doch nicht,
ja, November oder so.
Das war im November, das ist schon wieder ein halbes Jahr her.
Ja, da sind schon Generationen nochmal. Ich bin froh, wenn ich mich an letzte Woche noch erinnern kann.
Nee, los? Deswegen. Nee, da haben sie nämlich dieselbe benutzt. Das war dasselbe Lied quasi, das weiß ich. Es ist ja dann auch so eine Geschichte, wie man das dann darstellt. Und ich glaube auch, dass WWE vermutlich das auch nochmal mit seinem eigenen Orchester irgendwie eingespielt hat oder sonst irgendwas. Der Frank fragt noch, es wird ja davon gesprochen, dass die WWE das Feuerwerk aus Kostengründen bei den Weeklies einspart, nicht nur dort. Andererseits machen sie aber Gewinne wie noch nie. Wie passt das zusammen? Apple zum Beispiel kann doch auch nicht die iPhones immer teurer machen, aber die Qualität runterschrauben.
Das macht Apple doch. Wollte ich gerade sagen, das machen die doch. Genau das und es funktioniert.
Nein, aber die Sache ist ja einfach, nur weil das die WWE mehr Geld verdient, heißt ja nicht, ja gut, da muss ich jetzt auch wieder mehr Geld ausgeben, ne?
Man muss ja auch im Hinterkopf behalten, WWE ist ein Aktienunternehmen und das ist halt das Blöde dabei, in Anführungszeichen, weil Aktionäre, die wollen halt nicht jedes Jahr denselben gewinnen, sondern die wollen jedes Jahr eine Gewinnsteigerung. Also es muss immer mehr und immer mehr sein. Halt, dann musst du dafür sorgen, dass du irgendwo immer mehr und immer mehr Kosten sparst oder immer mehr Umsatz machst und anscheinend ist es halt wirklich ein Kostenpunkt, der sich halt nach einem Jahr läppert. Was ich mir gut vorstellen kann. Als Fan ist es halt, ja, scheiße. Ja.
Das war, glaube ich, auch die richtige Erklärung. Das ist ja genauso wie mit Personalentlassungen und solche Geschichten. Wenn das ein Aktienunternehmen ist, wirken sich ja sogar Entlassungen positiv dann auf den Gewinn aus und damit dann auf das, was dahinter rauskommt. So funktioniert die Wirtschaft. In einem Preview-Podcast spracht ihr davon, dass es keine fehlende Storyline für das Match des Royal Rumble-Gewinners mit Brock Lesnar gibt, also Seth Rollins. Braucht es das eigentlich? Weil der Grund für das Match ist ja der Sieg im Royal Rumble. Somit erzählt sich ja das alles wie von selbst, beziehungsweise man kann einfach warten, bis WrestleMania ist.
Ja, also jetzt einfach nur eine Fehde bei Mania oder im Optimalfall das Main-Event von Mania aufzubauen mit ich habe gewonnen, habe einfach Bock, den Titel wegzunehmen. Ist halt ein bisschen mau.
Ja, also eigentlich machst du es ja auch so, dass du vor dem Rumble ja schon die Motivation von jemandem aufbaust. Derjenige gewinnt dann den Rumble. Und dann aufgrund dieser Motivation, von wegen jetzt habe ich halt den Schlüssel dazu, muss ja alles Gefahr aufgebaut werden. Wenn du jemanden nicht aufbaust oder keine Fehde hast, dann fehlt halt das Feuer. Du brauchst halt bei einem Match das Feuer, was man bei WrestleMania sehr gut gemerkt hat, bei den Matches, die nicht gut aufgebaut wurden.
Ja. So ist es. Es braucht eine Motivation. Und eine Motivation hast du nicht allein dadurch, dass du dir quasi das Titelmatch gesichert hast, sondern der eine will ja seinen Titel behalten, der andere will ihn bekommen. Das ist der Grundaufbau ist ja damit gemacht. Aber dass das richtig spannend wird, das entsteht ja erst durch die Konfrontation und durch die Geschichten und durch die Animositäten der beiden. Ansonsten, weiß ich nicht, da hast du zwei Jungs, die sich ein Gürtel hin und her schieben. Das ist auch total uninteressant.
Du meinst so wie bei dem einen Mania mit Roman und Lesnar? Mit, wo die hier das hinhergezogen haben, das war geil.
Das war super. Diese Spannung, es knisterte.
So, machen wir weiter hier. Ein häufiges Thema ist ja, was passiert, wenn Vince McMahon mal nicht mehr da ist? Was denkt ihr, würde passieren, wenn es stattdessen Triple H auch nicht mehr geben würde, zum Beispiel durch eine Scheidung? Ich glaube übrigens, dass Triple H eine Anti-Scheidungsklausel in seinem Vertrag hat. Das heißt, wenn er sich von Stephanie scheiden lässt, dass er nicht gleichzeitig aus dem bei WWE rausgeschmissen wird. Aber ja, was würde es bedeuten, wenn ein Triple H nicht mehr bei WWE wäre, Kai?
Boah, das ist halt, also jetzt ganz böse würde ich sagen, so ja, dann geht das Ding den Bach runter. Aber im Endeffekt dreht sich das Rad immer weiter, oder? Dass die Frage, ja,
jeder also, ist ersetzbar.
Ich könnte mir, also so, ja, jeder ist ersetzbar, aber man fragt sich immer wie, ne?
Das tut man aber am Anfang immer. Es ist genau wie beim Fußball, wenn du einen Trainer entlässt oder einen Spieler, der total wichtig ist, oh Gott, wie soll es danach weitergehen?
Und das Rad dreht sich weiter.
Genau, man muss halt nur dann schauen, ob es halt dann besser oder schlechter laufen wird, aber ich glaube, ich spreche jetzt mal einfach ohne Absprache und sage, keiner von uns glaubt, dass Triple H da jemals rausgeht.
Nee, auf keinen Fall. Der hat ja nicht umsonst Stephanie geheiratet.
Ich glaube sogar, dass sie glücklich sind. Also ich kann es mir wirklich vorstellen.
Ja, glaube ich. Also kann mir wirklich vorstellen.
Ja, ja, ja. So, wir haben noch zwei haben wir noch. Noch mal ganz, ganz kurz hier. Wäre es jetzt nicht an der Zeit für einen John Cena Heel-Turn? Damit rechnet keiner mehr. Man könnte es so wie damals die NWO-Gründung aufbauen. David, Heel-Turn von John Cena?
Jetzt ist es zu spät. Ich habe es mir früher mal gewünscht, aber hat auch Cena jetzt nicht mehr nötig. Er ist im Grunde genommen ja auch weg vom Fenster, wenn man es halt genau nimmt. Ich hätte aber noch mal gerne in One mit seinem alten Gimmick. Und zwar in Kurz-One. Ich fand das so cool.
Kai.
Also das, was David sagt. Jetzt wirklich, jetzt nochmal, der Zug ist abgefahren, aber ihr habt mich auch in der Mania Review überzeugt. So ein kurzer Run als Doctor of Thugonomics, da wäre ich dann auch schon bei, auf jeden Fall.
So, wir haben noch zwei kurze. Wir haben hier noch eine von Marvin.
Hast du nicht noch eine überlesen?
Ja, die mache ich aber zum Schluss, weil das so eine Headlock-interne Frage ist. Der Marvin fragt, momentan hole ich den Raw-Beginn nach. Mein Ziel, die Geschichte des Monday Night War hautnah nochmal erleben bis heute. Bin jetzt fast beim SummerSlam 95, wahrscheinlich ist er inzwischen dann schon bei der Survivor Series oder beim Rumble. Also kurz vor dem Beginn von Nitro. Ebenso läuft es bei den Folgen der alten ECW. Meine Frage jetzt, reichen die alten WCW-Pay-Per-Views zum Auffrischen oder gab es zwischen 1990 und 95 noch eine Wochenshow von der WCW, die es sich auch zu gucken lohnt? Also ich meine, da gab's ja Saturday Night und so, aber tatsächlich, glaube ich, lohnen die sich eher so mäßig. Ich weiß auch gar nicht, ob die beim Network verfügbar sind. David, hast du da mal geschaut, was es da so alles noch gibt?
Ich finde es erstmal beeindruckend, dass jemand so viel Zeit reinballert, um das komplett nachzuvollziehen. ich überlege gerade, ich kann mir gut vorstellen, dass das gibt. Ich meine, ich hätte auch das gesehen. Zumindest die Pay-Per-Views, die alten, gibt es auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es die Weeklies gibt. Allerdings hat man da nicht so viel verpasst, weil die WCW davor Night War war halt eine komplett andere als danach. Also ich finde halt schon, wenn man den Night War nachverfolgen will oder nochmal erleben möchte neu, dann kann man wirklich mit Night War auch starten, und zwar mit der allerersten Sendung.
Ja, es gibt halt dann noch Worldwide und solche Sachen, aber ich glaube, das muss man sich nicht unbedingt anschauen, weil das richtig spannend wird eigentlich erst mit Nitro und so. Und diese alten Sachen, die sind zwar ganz ulkig, aber würde ich mir dann auch nicht mehr
angucken. Also mit Robocop und so.
Ja, das ist weit, weit vorher.
Das war so schrecklich.
Ja, aber das war Clash of Champions oder Great American Bash, ich weiß es nicht mehr. Eine Frage haben wir noch, das war die Headlock-Interne und da hat der Frank nämlich noch gefragt, wie nehmt ihr euren Podcast eigentlich auf? Seid ihr in einem Raum zusammen oder macht ihr das per Konferenz? Man merkt deutliche Unterschiede in der Sprachqualität der Sprecher. Das liegt natürlich nur daran, weil die anderen alle so murmeln.
Weil wir keine Hörbuchsprecher sind.
Genau, so wie ich.
Eigentlich sitzen wir ja auch alle auf deinem Schoß und müssen die ganze Zeit rutschen, das ist halt das Problem.
Ja. Das ist richtig. Nein, wir machen das hier per Skype tatsächlich und jeder nimmt nochmal lokal auf. Die unterschiedliche Sprachqualität liegt teilweise einfach auch daran, dass wir haben keine einheitlichen Mikrofone und dadurch hast du natürlich überall eine andere Tonfarbe und solche Geschichten. Aber wir bemühen uns schon, dass wir hier alle vernünftige Mikros am Start haben. Das ist ja inzwischen auch zum Glück so. Ich glaube, wir haben 3 Yeti Blue Mikrofone, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Kai, was hast du nochmal?
Was habe ich hier? So ein Samsung G-Track.
Genau, und Shaggy hat einen Blue, David hat einen Blue, Chris hat einen HyperX Quadcast, der letztes Mal nicht funktioniert hat.
Der hört sich demnächst deutlich besser an.
Ja, das haben wir nicht zum Laufen gekriegt beim letzten Mal. Da war ein bisschen Zeitdruck hinter. Ulrich hat, glaube ich, auch einen. Ich glaube, der hat auch ein relativ gutes Headset einfach. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Aber so ist das eben. Also wir nehmen das hier per Skype-Konferenz auf. Jeder nimmt seine Spur lokal auf. Anschließend setze ich die dann quasi wieder zusammen und schneide die und bearbeite die. Und da kommt dann dieses wunderschöne Ergebnis heraus, was ihr euch da jede Woche zu Gemüte führen könnt.
Ist auch deutlich besser geworden. Man bedenkt die allerersten Folgen, da hatten wir sogar mal eine Ausgabe, wo, also ich hatte früher ein Headset, was total blechern war. Und wir hatten eine Ausgabe, wo der Flo damals über sein Handy drin war.
Irgendwie aus dem Hauptbahnhof oder so.
Wie sich das anhört. Also im Grunde genommen ist es bei uns so wie bei WCW und so weiter. Wir waren früher komplett anders. Und
dann wurden wir auch gekauft.
Wir haben ja auch früher, habe ich ja auch einfach die Folgen mit dem Skype-Recorder, so einer Gratis-Software, aufgenommen und habe die dann notdürftig versucht zu schneiden. Und da ist halt nichts. Da hast du allein schon durch Skype eben eine Qualitätsminderung mit drin, kannst nichts rausschneiden und solche Sachen. Also,
und von welchem Genie kam die Audacity-Idee? Vom Kai natürlich.
Natürlich, nur mit dem Kai kam Qualität in den Podcast. Ja, er
ist einfach ein schlauer Typ, ist dieser Kai.
Und wunderschön auch noch.
Ja, Mann, meine Güte.
Jetzt geht's hier los, ey. Was ist denn hier los?
Danke, Mama.
Was ist ein Mania-Wochenende?
Yes, so. Und damit sind wir auch durch mit dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Nächste Woche geht's dann hier weiter, da sprechen wir dann nochmal über das aktuelle Geschehen, dann reicht's auch langsam. Da geht's dann um den Roster-Split und wir machen wieder einen Roster-Check, wenn es denn überhaupt noch Roster gibt. Mal sehen, was dabei rauskommt, egal wie. Wir sprechen über die aktuellen Geschichten, die sich da aus den kommenden Tagen, aus den kommenden WWE-Wrestling-Tagen entwickeln. Ansonsten schaut natürlich da gerne bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei für noch mehr Kram. Kai und ich haben da ein wunderschönes Match of the Week aufgenommen, richtig?
Oh ja, Flippy. Ganz viel Flippy-Shit, wie böse Zungen sagen würden. Und zwar hatten wir Will Ospreay gegen Ricochet vom Best of Super Juniors Tag 2 2017.
Genau, und in einer perfekten Welt haben wir dann auch schon die Helden aus der zweiten Reihe online. Steht aber noch nicht fest, weil der Shaggy ist erst gerade frisch aus New York wieder zurückgekommen. Wir müssen schauen, ob wir das hingebogen kriegen. Auf jeden Fall.
Der hat ja auch nur gesoffen, ne?
Das ist richtig.
Gesoffen und geschlafen.
Das ist richtig. Und Wrestling geschaut. Auf jeden Fall, nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe geht um Cesaro.
Big
auch
Tony.
Mal ganz geil. Big Tony, genau.
Ein sehr netter Typ.
Super geiler Typ, ja. Habe ich heute auch noch im Headblock geschrieben. Super, super netter, sympathischer Bursche und auch einer, der seine Anfänge ja bei der WXW hat. Auch ganz lustig.
Und der sehr guten Ruf bei der WWE hat als absolut zuverlässiger Worker.
Ja, absolut. Guter Typ, toller Wrestler, aber auch jemand, ich bezweifle auch, dass der noch das ganz, ganz große Gold jemals gewinnen wird. Ansonsten, nächste Woche geht's hier weiter. Bleibt uns treu und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Alles Gute, Louis.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.